Vor ungefähr einem Monat haben die Spurs mit 3:0 gegen Fulham verloren. Wir dachten damals, dass das die, oder wir haben damals richtigerweise gesagt, dass das die schlechteste Leistung der Saison ist oder war. An der Lane hat sich danach erstmal eine kurze Pause gegönnt, weil wir keinen Bock hatten, darüber zu reden. Kam dann aber zurück mit einer Banger-Folge, damals mit Max Onside zu Gast. Jetzt ein paar Wochen später stellt sich heraus, es war doch nicht die schlechteste Leistung der Saison. Die folgte nämlich jetzt gegen Newcastle. Und wir haben es einfach nochmal so gemacht, haben letzte Woche in schlechter Stimmung einmal ausgesetzt und sind jetzt wieder da, wieder mit einem Gast. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit Christopher aufnehmen, der schon zweimal zu Gast war, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe aber noch nie mit ihm aufgenommen, insofern freue ich mich auch persönlich sehr. Genau, Christopher ist da und Max, hi.
Ja, hallo. Ja, ich freue mich auch mal wieder da zu sein. Dankeschön für die Einladung. Und nein, ist falsch. Nicht als Lückenbüßer, aber wir haben ja vorhin schon drüber geredet. Das ist halt wirklich so, ja. Alle sind so ein bisschen, ich weiß nicht, ist es jetzt ganz furchtbar? Aber hatten wir ja vorhin auch schon gesagt, es ist wahrscheinlich besser, jetzt aufzunehmen als vor einer Woche. Da war es alles noch so frisch und wie immer, die Zeit heilt alle Wunden.
Genau.
Ja. Ja, ich finde auch, es ist manchmal ganz gut, auch eine gewisse Zeit vergehen zu lassen, um dann nochmal vielleicht auch mit ein bisschen enthitzten Gemüt drauf zu schauen.
Genau.
Felix ist heute leider nicht da. Gute Besserung an dieser Stelle. Der ist wahrscheinlich beim nächsten Mal hoffentlich wieder zu hören. Wir wollten eigentlich einsteigen mit einem anderen Thema, ne? Weil sonst hätte ich hätte gleich mal eingegrätscht und gefragt, ob das wirklich die schlechteste Leistung der Spurs war. Aber vielleicht, wir wollten ja einmal ganz kurz reden, weil dieses Spiel gegen Newcastle war ja auch Grund, dass sich einige Tottenham-Fans in Deutschland getroffen haben zum gemeinsamen Schauen. Was sehr nett war, trotz der 4:0 Niederlage. Zumindest kann ich das für Berlin beteuern. Unsere Laune war trotzdem, glaube ich, noch halbwegs in Ordnung.
Wie viel Alkohol war da im Spiel, dass eure Laune trotzdem Ergebnis noch gut war?
Das war bei allen in Maßen. Wir waren tatsächlich auch da eine ziemlich große Gruppe an dieser Stelle. Liebe Grüße an alle. Ich habe sogar einen Hörer kennengelernt. Mhm. Oh, es tut mir leid, jetzt habe ich den Namen vergessen. Hätten wir vor einer Woche aufgenommen, hätte ich ihn noch gewusst. Jetzt ist so viel Zeit vergangen. Du weißt, du bist gemeint, der nette Hörer lernt Deutsch mit uns. Sprach auch schon ausgezeichnet Deutsch, also wirklich sehr gut. Und liebe Grüße an dieser Stelle, freut uns natürlich sehr.
Genau, war ein denkbar schlechter Zeitpunkt für die Watchparty oder ein denkbar schlechtes Spiel. Kann man natürlich im Vorhinein nicht wissen, war trotzdem eine sehr schöne Aktion. Ich habe auch schon gehört, du hast es gerade nochmal gesagt, in Berlin auch einiges was los, in anderen Städten auch. Jetzt in Frankfurt war nicht so viel los, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Insofern eine coole Sache, natürlich ergebnistechnisch suboptimal, aber gut, da wird sicherlich nochmal was kommen und wir sagen euch Bescheid. Ich habe das eben einfach mal so rausgehauen, dass das die schlechteste Saisonleistung des Spurs war. Können wir ja gleich nochmal vertiefen, das war erstmal nur so mein Aufhänger. Aber bevor wir damit einsteigen, wollen wir noch, glaube ich, ganz kurz eine Sache abarbeiten, die wir schon so ein bisschen vor uns herschieben jetzt in den letzten Wochen. Ich habe das immer mal wieder erwähnt, dass wir darüber im Podcast sprechen wollen. Hatte mich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht genug eingelesen bzw. vorbereitet. Und das sind es geht um die Bilanz der Spurs, die kürzlich veröffentlicht wurde für die Saison 22/23. Und da wollen wir auch mal kurz drüber, das kurz auch mal im Podcast abpacken für alle, die sich dafür interessieren.
David hatte dazu schon vor einer Weile mal was vorbereitet und Christoph hatte dazu auch bei Twitter was geschrieben. Christopher, dein Twitter verlinken wir dann wieder wie wir es jetzt die letzten zwei Male auch gemacht haben. Also lohnt sich sehr zu folgen, wenn ihr Twitter habt. Yes. Also ich lehne mich jetzt mal kurz zurück, weil ich hab davon gar keine Ahnung und höre euch da so ein bisschen zu.
Es gibt, für alle, die sich dafür interessieren, es gibt ja diesen wunderbaren Blogger, Swiss Ramble nennt sich der, oder ich glaube, er heißt so wie Kieran O'Connor, der sehr, sehr viel zu dieser Business-Seite des Fußballs schreibt Und die finanziellen, die Financial Results der Spurs für die Saison 22/23 wurden eben auch ja sehr von vielen erwartet, weil das eben auch sehr spannend war, sehr aufschlussreich war, weil die Spurs ja, wir erinnern uns, eigentlich ein sportlich sehr schwaches Jahr hatten, aber gleichzeitig natürlich in der Champions League gespielt haben und auch in das Achtelfinale vorgedrungen sind. Dazu noch eine ganze Reihe an Konzerten im Stadion hatten und das dann immer sich auch natürlich in den Zahlen widerspiegelt. Also ich glaube, die Takeaways sind, ich merke gerade schon, ich wechsle hier fließend vom Deutschen ins Englische immer. Und
du bist so dazwischen. So ein Denglisch.
Das ist schlimm. also der Umsatz der Spurs lag bei ungefähr 640 Millionen Euro für die gesamte Saison, was einen neuen Rekord darstellt. Und dann eben auch darauf zurückzuführen ist auf die Champions League-Teilnahme und die vielen Events im Stadion. Allein Matchday Revenue der Spurs, jetzt schon wieder, ich hoffe, ihr könnt mir das in
ja,
dieses Kapitel
das
verzeihen.
Ist halt auch so.
Allein bei Matchday Revenue liegen die Spurs bei ungefähr 110 Millionen Euro pro Saison. Und wenn man das mal vergleicht, noch vor wenigen Jahren an der alten White Hart Lane, lag man noch bei ungefähr 50 Millionen Euro pro Saison. Das hat sich also ungefähr verdoppelt. Ein ganz großer Teil sind natürlich auch die Einnahmen aus Nicht-Fußball-Events. Man munkelt da, dass die Spurs da für so ein Konzert von meinetwegen Lady Gaga oder Guns N' Roses, wer war da alles da, fast um die 10 Millionen Euro kassieren. Der Verein selbst sagt, dass es nur 6 Millionen sind, aber das ist eben nicht ganz klar. Und genau aus dem Grund hat der Verein jetzt auch beim Haringey Council, also dem lokalen, der lokalen ja, Ordnungsbehörde, beantragt, dass man künftig 30 statt wie bisher 16 dieser Nicht-Fußball-Events pro Jahr veranstalten darf. Das ist also ein nicht zu unterschätzendes finanzielles Standbein der Spurs. Gleichzeitig, wenn man natürlich Umsätze und Ausgaben miteinander verrechnet, ergeben sich auch Verluste von knapp 100 Millionen Euro. Ich habe jetzt teilweise die Zahlen in Pfund, teilweise in Euro, deshalb habe ich jetzt mal gerade kurz im Kopf umgerechnet. Ich glaube, es sind so knapp die 100 Millionen. Das ist der zweithöchste Wert in der gesamten Premier League hinter Aston Villa. Hat natürlich auch mit gestiegenen Infrastrukturkosten, gestiegenen Gehältern, Transferausgaben zu tun. Und wenn man das natürlich paart mit geringen Transfereinnahmen, weil die Spurs ja in den letzten Jahren dafür bekannt waren oder leider dafür bekannt waren, viele Spieler zu verpflichten. Siehe zum Beispiel einen Tanguy Ndombele oder andere, deren Marktwert sich dann drastisch nach unten entwickelt hat. Kommt eben dieser große Verlust zustande. Man braucht trotzdem keine Sorge haben wegen der Profit and Sustainability Rules, weil die Spurs eben sehr einen großen Teil dieser Verluste als Infrastrukturkosten abschreiben können. Und insofern da nicht in die Bredouille geraten. Aber es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die man im Auge behalten soll. Auf der anderen Seite Rekordumsätze, aber gleichzeitig auch sehr hohe Ausgaben und ein steigender Verlust. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Also Tottenham hat bis vor wenigen Jahren Jahr um Jahr Profit gemacht, jetzt die letzten Jahre nicht mehr. Das hat in den Worten von Daniel Levy natürlich auch mit dem Investment in die erste Mannschaft zu tun. Nur bislang spiegelt es sich eben noch nicht in Form von sportlichem Erfolg wieder. Und jetzt, um dieses Kapitel abzuschließen, dann kann Christopher gerne ergänzen. Ein ganz wichtiger Punkt dieser Bekanntgabe der Bilanz war in meinen Augen der letzte Satz oder der vorletzte Satz oder so. Denn da schreiben die Spurs, ich zitiere das mal gerade kurz, to capitalize on our long-term potential, to continue to invest in the teams and undertake future capital projects, the club requires a significant increase in its equity base. The board and its advisors, Rothschild & Co., are in discussions with prospective investors. Any recommended investment proposal would require the support of the club's shareholders. Was ja schon, das klingt wie so ein Nebensatz, dann, den die mal in der Pressemitteilung gedroppt haben, aber das ist schon eine ganz schön signifikante Nachricht, dass eben der Verein nicht nur aktiv nach weiteren Investoren sucht, sondern sogar in Gesprächen mit potenziellen Investoren ist. Und das, finde ich, war schon ein wichtiger ein wichtiger Punkt in diesem, der Bekanntgabe der Bilanz. Und damit endet mein Monolog.
Ja.
Was sind eure Gedanken dazu?
Ich will da vielleicht nur mal sagen, also alles richtig, was du von den Zahlen und so zusammenfasst. Ich finde, wenn man sich's anguckt und drüber nachdenkt, oder mir ging das dann so, so doll ist das nicht. So toll sind die Zahlen nicht. Und das hast du ja schon geschrieben, du hast ja jetzt auch schon gesagt, das ist die letzte Saison gewesen. Die jetzige Saison wird viel schlechter werden, weil wir überhaupt nicht in Europa spielen. Da fehlen also 100 Millionen schon mal ganz alleine von Champions League-Einnahmen. Ja? Und das sind ja immer Preisgelder Champions League plus Heimspiele, wo du ja auch was einnimmst. Also die Matchday-Revenue geht runter, weil wir dieses Jahr auch gar keine Spiele haben. Wir haben keine Pokalspiele und so. Ja. Das wird schlechter. Natürlich werden bestimmte Sachen auch besser sein. Wir haben diesmal auch mal jemanden verkauft für einen Haufen Geld, Harry Kane. Ja, also sowas. So, also aber dieser Punkt ist, wir haben so eine Saison mit Europa und so und ja auch mit viel, ja, du hast es gesagt, viele Konzerte und so. Aber wie wenig dann am Ende übrig bleibt. Und du hast es ja gesagt, das Hauptproblem ist, weil wir schon, und das wird Daniel Levy ja mal vorgeworfen, aber weil wir schon Leute kaufen in den letzten Jahren für zig, hunderte Millionen Euro jedes Jahr und niemanden verkaufen. Und das ist, wenn man sich das überlegt, 600 Millionen oder 550 Millionen Pfund sind viel Geld. Ja? Ein Winger von Nottingham Forest sind 10% davon. Das ist viel Geld, was man für Ablösesummen bezahlt. Ja? Also das ist immer so ein bisschen, das reißt dann so riesen Lücken rein. Und dieses ganze schöne Stadion mit großen Veranstaltungen und so, das stand, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Zahlen waren, irgendwie Einnahmen von 60, nee, ich glaube Einnahmen von 90 Millionen mit diesen Veranstaltungen, aber auch Kosten von 45 Millionen. Das heißt, als Gewinn aus diesen ganzen Veranstaltungen im Stadion, nach Abzug der Kosten, weil es kostet, du musst Leute bezahlen, die das durchführen, du musst Strom anschalten und sowas. Also du hast ja auch Kosten dabei. Da bleiben 45 Millionen Euro über. Was schön ist, ist besser, die zu haben, als nicht zu haben. Aber das ist nichts, wo du dann auf einmal, ja, was jetzt so irgendwie was ganz anderes ist. Also das ist irgendwie, und wenn man sich anguckt, wie die Payroll, also was wir an Gehältern bezahlen, ja, 290 Millionen jetzt irgendwie, also in diesem Jahr. Mal gut, kann man wieder sagen, das wird besser. Wir haben viele Leute, die viel Geld verdienen, abgegeben. Aber gut, wir müssen jetzt über die Zahlen sprechen, wo halt Harry Kane und so weiter noch da waren. Wie viel das ist und was der Club für einen Aufwand betreiben muss, um dieses Geld überhaupt wieder reinzuholen, weil er halt nicht in der Lage ist oder bisher nicht in der Lage war, mal für richtig viel Kohle jemanden zu verkaufen, wo es was richtig was bringt. Ja. So, ja. Also selbst solche komischen Sachen wie Davinson Sanchez für 9,5 Millionen in die Türkei zu verkaufen, das ist gut. Das ist Geld. Und das ist Geld, was der Verein braucht. So, was in der Bilanz was ausmacht. Ja, das sind praktisch, dadurch wird der Jahresverlust um 10% gemildert, geschmälert. Und das sind halt so Sachen, also weil es immer heißt, so, ja, und wir müssen investieren und die haben so, wir investieren und wir geben einen Haufen Geld aus und wir bezahlen auch, glaube ich, gute Gehälter. Mhm. Immer nicht im Vergleich natürlich mit Manchester City, auch nicht mit Chelsea und sowas, ja, aber im Vergleich mit sehr vielen anderen sind wir da ganz schön weit oben dabei. Ja. Und der Verein macht, glaube ich, viele Sachen an der Stelle richtig. Also was ich meine, ich finde das alles richtig, dass der Verein das macht mit dem Stadion und sicherlich, das ist überlebenswichtig. Wenn man sich aber mal tatsächlich so haushaltsmäßig anguckt, wie viel das ist, ist es nicht so viel. Ja? Da kommt nicht so viel bei rein. Und dann eben, wenn du so eine Saison hast wie dieses Jahr auch noch, wo du kaum Heimspiele hast, wo du nichts generierst und so, oh, das ist schon, also da, ja, und diese Verluste sind ja da. Du kannst immer sagen, ja, okay, PSR brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Aber du hast erstmal eine Lücke von 90 Millionen. Ja. Die musst du ja erstmal wieder auffangen. Mhm. Klar, das wird finanziert, du schiebst das vor dir her, das ist irgendwie, ja, das ist ja jetzt nicht wirklich Geld, was weg ist, sondern es ist ja nur Geld, was gerade nicht da ist. So, das ist ja irgendwie im Business immer anders als in meinem privaten Portemonnaie. So, ja, also, aber, ja. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Als ich mir das angeguckt hatte, dachte ich, boah, Mann, so richtig gut ist es nicht, meiner Meinung nach. Aber ich hab auch keine Ahnung. Das stand ja in diesem Swiss Ramble-Artikel auch. Bei ganz vielen Kennzahlen sind wir die Besten in der Premier League irgendwie. Ja, also das ist schon.
Matchday Revenue.
Ja, so. Genau. Das ist schon sicherlich auch gut. Ja. Aber ja.
Also ich glaube, ich stimme da 100% bei allem zu. Ich glaube, dass, was das Kernproblem zusammenfasst, ist die Tatsache, dass wir theoretisch sehr viele richtige finanzielle Entscheidungen treffen, uns aber bei jeglichen, und ich will jetzt vielleicht mal diese Saison ein bisschen ausklammern, weil wir jetzt ja auch uns gerade in so einem Umbruchprozess befinden, aber betrachten wir jetzt mal die Jahre 2019 bis 2023, eigentlich jede sportliche Entscheidung, die man hätte treffen können, falsch getroffen haben. So. Und ja, es gab dann, man sich halt auch hat blenden lassen von dieser kurzen Phase des Erfolgs im ersten Halbjahr 2022, wo alle dachten, jetzt haben wir mit Antonio Conte den Heilsbringer gefunden, der eben jetzt die Titel holt, ist nicht passiert. Und man hat, wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich alle sportlichen Entscheidungen in diesem Zeitraum sind in die Hose gegangen. Und jetzt versucht man das halt zu rekalibrieren. Und man hat ja jetzt auch schon, denke ich, gute Transfers getätigt. Also dieses große Problem, dass man eben viele Jahre lang Spieler verpflichtet hat für viel Geld, die dann, deren Marktwert dann in den Keller gegangen ist. Und das eben ein großes Loch geschlagen hat in die Bilanz. Ich glaube, das hat sich jetzt in den letzten 12 Monaten verbessert mit den jetzt getätigten Transfers. Nichtsdestotrotz, genau, wir können nur über den Ist-Zustand sprechen und der ist halt jetzt gerade nicht schlecht, nicht schlimm, aber auch nicht so gut aufgrund dieser sportlichen Fehlentscheidungen.
Ja, und das ist ja, ich meine, das sind eben Wackersteine, die da noch rumhängen, die du dann jetzt hoffentlich irgendwie mal, ja, wenn du ein Ndombele jetzt, geht ja vielleicht doch mal aufs Ende Scheiße. Und ist dann abgeschrieben und du zahlst kein Gehalt mehr und sowas. Das ist andererseits, ja, du hast da 200 Millionen versenkt mit Ablöse und Gehalt. Das ist halt, oder 150 Millionen oder sowas. Also das ist...
Der ist 27 inzwischen, ne? Das ist so, wirklich...
Und da gab es ja, und du hast es ja gesagt, es gab ganz viele. Alleine konnte 15 Millionen im Jahr und sein ganzer Stab und
dann
und Abfindung und sowas, ja. Was
für Mourinho
da,
auch,
was 15 du da Millionen Abfindung oder so. Und deswegen immer dieses, was ja auch dann gerne im Internet immer so, ja, just pay the money und sowas. Es bringt schon was, also auch eben, was weiß ich, bei Kulusevski nicht sofort zu sagen, wir zahlen das, sondern zu sagen, Juventus, wir zahlen das nicht, aber 5 Millionen weniger würden wir zahlen. Ja, weil 5 Millionen sind 5 Millionen. Und das ist schon, also dann wieder, wenn du das alles machst, ist es eine gute Sache, weil wir eben nicht diese, wir haben keine verrückten Amerikaner wie Chelsea, denen es egal ist, wir haben keinen Nation State und wir wollen nicht pleite gehen. Ja? Das ist eben viele andere, die das machen, wenn du das eben siehst, wenn du diese Bilanzen von Nottingham Forest oder von Aston Villa und so siehst, das ist ja absurd, wenn man sieht, was die ausgeben und dass die 97 oder 112% ihrer Einnahmen alleine an Gehältern zahlen und sowas. Das ist ja, das ist ja kompletter. Also das ist ja nun wirklich nicht sustainable.
Ja, die Spurs sind insofern halt auch irgendwie einzigartig, als dass sie halt als einer der wenigen Vereine da ganz oben mitmischen wollen, aber gleichzeitig eben, wie du es gerade sagtest, ohne das finanzielle Backing von beispielsweise einem ganzen Staat oder irgendeinem Amerikaner wie Todd Bowley oder so agieren. Und man hat dann schon merkbar so in, ich sag mal, im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 halt, hat man so finanziell und gerade was die Gehaltsstruktur angeht, so ein bisschen aufgeschlossen zu den ganz Großen, gleichzeitig aber es eben verpasst, sportlich aufzuschließen. Und dann fehlen dir halt die Einnahmen, die du generierst, wenn du jedes Jahr immer ins Halbfinale der Champions League kommst und in der Premier League immer um den Titel mitspielst. Mhm. Und das fehlt dir dann, weil du sportlich diesen Schritt nicht machen kannst. Gleichzeitig aber deine Ausgaben in die Höhe schießen, weil du eben jetzt auch deinen Topspielern 200.000 die Woche oder so zahlst. Und so kommt dann eben diese Differenz zustande. Und genau, jetzt gerade ist man eben in einem Prozess, in dem man versucht, das so ein bisschen zu rekalibrieren und die Fehler zu korrigieren der letzten Jahre. Und ich glaube auch, dass das gelingen kann. Und gerade auch, weil eben das mit dem Stadion, das ist natürlich, war alles eine mega kostspielige Sache, aber das ist alles ganz langfristig abgesichert und die Livi ist ja auch schlau. Und ich glaube, dass man sich jetzt akut keine Sorgen machen muss um die finanzielle Situation des Spurs, um Gottes Willen. Gleichzeitig sollte man das aber auch jetzt die Zahlen nicht so abfeiern. Und du hast es eben auch schon richtig gesagt, Christopher, die laufende Saison wird, denke ich, auch nochmal diesen Trend der Sorge bestätigen. Mhm. Nicht den Trend der Sorge, aber den, ja, also dass man nochmal einen kritischen Blick drauf wirft.
Genau. Glaube ich auch. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Umsätze nicht wachsen werden in diesem Jahr. Ich glaube, die Umsätze in dieser Saison werden geringer sie in der letzten Saison waren. Und das ist ja dann immer, wenn es nicht mehr wird, ist es ja immer ein Problem und man sagt, was passiert da und so. Also, das ist sicherlich richtig. Ja. Mal gucken, vielleicht verkaufen wir ja auch ganz groß jetzt. Ich meine, gut, wir haben Harry Kane schon mal dabei. Das sind ja schon mal 95 Millionen an Verkauf oder was auch immer dann da gebucht wird. Vielleicht erfährt man ja mal, was es wirklich war. Das ist ja so viel, wie in den letzten 5 Jahren zusammen irgendwie durch Verkäufe erlöst wurde. Also von daher, vielleicht ändert sich ja auch ein bisschen was. Und mal gucken. Und wir können da irgendwie erfolgreicher sein. Was natürlich auch stimmt, was du gesagt hast jetzt eben so nebenbei, ist ein Problem natürlich, dass wir nichts gewinnen. Gut, das ist ja sowieso das Problem dieses Vereins. Es wird aber auch vieles, ich meine, warum kann Chelsea seine ganzen Trottelspieler für mal 20, mal 30, mal 40 Millionen, mal auch für richtig viel Geld verkaufen, weil die halt alle Champions League-Sieger sind? Warum kann Manchester City jeden aus der dritten Reihe oder jeden, der völlig über den Berg ist wie Sterling oder so, für 50, 60 Millionen verkaufen, weil die 5-mal Meister waren. Ja, das sind halt, die Spieler sind vielleicht objektiv schlecht, zum Teil auch, wenn du jetzt bei Chelsea, wen die so verkauft haben. Aber die sind halt nicht bei Tottenham gescheitert irgendwie und auf der Bank gesessen und werden deshalb für wenig Geld verkauft oder sitzen bei uns rum und werden nur ausgeliehen, sondern...
Christopher ist bei dir auch weg, oder?
Ja, lass uns mal gerade kurz notieren den...
23:56. Jetzt ist er wieder da. Christopher?
Du warst leider kurz weg.
Oh, sorry. Ja, genau.
Deine Verbindung.
Jetzt bin ich wieder da, also war das Internet weg?
Dein Problem. Jetzt bist du wieder da, jetzt höre ich dich wieder gut, hören wir dich wieder gut, glaube ich.
Ich habe gar nichts gesehen. Ja, okay, ist ja auch
egal. Ja, das meinte ich mal einfach.
Dann machen wir dann schnell das raus, einfach was ich jetzt noch gesagt habe mit dem, dass man was gewinnen muss, um irgendwie Geld zu verdienen. Aber das ist ja nun mal so.
Ja, das kann schon gut sein. Also ich glaube, so eine Aura, das, viel mehr ist es ja teilweise auch nicht, oder? So dieser, wie kann man das denn nennen? Ja, diese Aura, dass da irgendwie Erfolgsspieler aus einem oder vielleicht gar nicht Erfolgsspieler, aber von einem erfolgreichen Verein kommen. Das macht schon immer nochmal eine enorme Summe. Und ja.
Havertz und Ziyech und sowas, weißt du, das würde doch jemand.
Stimmt.
So, das.
Für unsere Spieler würde das keiner abgeben. Nee, also genau. Höchstens halt für unsere Topspieler, aber ich weiß nicht, was hat Ziyech damals gekostet für
Ich weiß auch gar nicht, für was der dann weggegangen ist, aber irgendwie haben die 30 Millionen haben sie doch nochmal gekriegt, irgendwie da aus Saudi-Arabien oder sowas, oder? Mhm.
Man muss halt auch dazu sagen, bei Chelsea war das ja auch so ein bisschen dubios, weil ja der Böhli auch involviert ist in Saudi-Arabien. Also das finde ich, also ich stimme dir vollkommen zu, finde ich allerdings bei Chelsea schwierig. Aber ein Beispiel, wo ich finde, dass das absolut zutreffend ist, schaut euch mal an, Cole Palmer. Von Manchester City zu Chelsea, die haben 50 Millionen für den bezahlt und der hatte, keine Ahnung, die Premier League-Einsätze konnte man an 2 Händen abzählen oder wie viel der für City da gespielt hat. Aber eben das Versprechen kommt hier aus Citys Akademie. Man sieht auch, okay, Pep hält was von dem und dann kostet so ein Spieler einfach mal so ein. Das ist dann einfach, verleiht diesem Talent dann auch ein heftiges Preisschild und insofern dieses, die Titel legitimieren dann quasi so ein bisschen deine Spieler und verhelfen dir dann auch zu höheren Marktwerten. Das sehe ich absolut auch so.
Ja. Ja, und auch dieses ganze, na gut, bei Chelsea natürlich auch Cobham, die ganze Cobham-Geschichte.
Ja.
Jugend und so weiter, tolle Jugendarbeit, blablabla und so. Naja. Nee, aber ich fand auch, als ich so auch deine Ausführungen da bei Twitter gelesen hatte, Christopher, dass mein Eindruck dann auch war, ohne dass ich mich da jetzt dann auch nochmal tiefer reinbegeben habe, dass man dass das dann doch auch alles differenzierter aussieht, als man es so bei Twitter häufig so liest, von wegen, ja, wir haben überhaupt keine Finanzsorgen mehr, weil wir nehmen so und so viel pro Spiel eben einfach durch Tickets und was weiß ich alles ein. Mhm. Und durch die Konzerte und durchs allgemeine Stadion.
Ja.
Aber ganz so einfach scheint es dann ja doch nicht zu sein, dass man jetzt einfach sagt, so, wir können jetzt ausgeben wie bekloppt. Also wir können, also keine Ahnung, könnten wir vielleicht ja trotzdem, was FFP angeht und so.
Stand nicht gestern irgendwie, dass wir für den Sommer 200 bis 250 Millionen haben? Eine berühmte War-Chest.
Genau, die War-Chest. War das letztes Jahr?
Oder nee, ich habe gestern was von 250 Millionen gelesen. Also von daher,
ja, jetzt,
let's go. Attacke.
Vor zwei Jahren war, die Cash-Injection und dann die War-Chest für Conte, als dann erstmal Richarlison und Bissouma noch im Juni eingesackt wurden. Noch eine ganz kurze Sache. Und zwar, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, dass es gar nicht so gut oder vielleicht nicht so gut, wie man denkt, aussieht. Und insofern ist es halt auch schon sehr verständlich, dass der Verein da gerade sehr pusht. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, 30 statt 60 Konzerte und so weiter, das ist einfach mal verdoppelt. Und wenn die Spurs quasi die Genehmigung dafür haben, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie das dann ausreizen werden. Und wir haben es ja dann schon gesehen, jetzt letztes Jahr oder vor zwei Jahren, 5 Tage in Folge Beyoncé. Und ich meine, klar, man hat, das ist natürlich immer so ein bisschen ambivalent. Viele Leute sagen dann, ja, ist doch mir egal, sollen sich auf den Fußball konzentrieren. Und dann gab es ja auch jetzt vor kurzem diese Formel-1-Geschichte und das kam ja auch ganz schlecht an. Und ich denke mir halt immer, und das ist jetzt kein originaler Gedanke von mir, das habe ich auch anderswo schon so gehört, von daher, das habe ich mir nicht ausgedacht, aber es ist halt so, wenn es gut läuft, dann sagen alle toll, noch mehr irgendwie Einnahmenströme, und wenn es halt sportlich schlecht läuft, dann denken sich die Fans, was soll der Scheiß hier eigentlich? Konzentriert euch gefälligst auf den Fußball. Und das ist ja auch ein total volatiles Thema irgendwie. Ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn man es versucht, so ein bisschen objektiv zu betrachten, ist das okay, so aus einer Fanperspektive, so ja, natürlich ist es halt ein Auswuchs des modernen Fußballs, den man gut finden kann oder nicht, aber aus einer rein objektiven Perspektive, ja, ist das sicher eine Strategie des Clubs, um finanziell mithalten zu können, und lieber 30 statt 15 Konzerten als irgendwelche Cash Injection aus Katar oder so. Insofern,
ja, absolut, ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Apropos volatil, wollen wir mal zum zweiten großen Gesprächspunkt.
Sehr schöne Überleitung, Max. Sehr schöne Überleitung.
Zur Niederlage, die jetzt ja auch, wir haben ja eine Weile nicht aufgenommen, schon einige Zeit her ist, gegen Newcastle kommen. Wir haben vorher schon besprochen, wir wollen das relativ kurz halten. Also die konkrete Analyse in Anführungszeichen zu Newcastle. Aber so ein bisschen müssen wir vermutlich drüber sprechen. Was meint ihr denn? Was ist so falsch gelaufen? 4-0, ordentliche Klatsche. Du hast es eben schon am Anfang als schlechtestes Spiel der Saison, darüber können wir nochmal reden. Aber so wichtig ist es vielleicht auch nicht. Sagen wir auf jeden Fall eines der schlechtesten Spiele der Saison. Was war los? Also, das würde mich ja auch mal interessieren. Weil so ganz, ich kann mir halbwegs einen Reim drauf machen, aber so ganz sicher bin ich mir auch noch nicht.
Also ich glaube, das ist natürlich jetzt eine super unzufriedenstellende Antwort, aber ich glaube schon, dass sehr, sehr viel zusammengekommen ist. Wir haben einerseits individuelle Fehler von Mickey van de Ven. Ich möchte aber jetzt auf keinen Fall da irgendwie jetzt die Ursachen für die Niederlage suchen. Das hat der Postecoglou nach dem Spiel gesagt, dass das ein kollektives Versagen war. Dann, sage ich mal, so ein Problem, so was ich mir jetzt mal unter dem Stichwort Momentum abspeichere. Wir gehen einzeln in Rückstand durch einen individuellen Fehler und Newcastle schlägt direkt nochmal zu. Und klar, du kannst auch vom 2-0 zurückkommen. Aber das Spiel war dann Newcastle hatte dann schon das Zepter sehr fest in der Hand. Dann, was dazu kommt, ist halt ein Problem, das zieht sich jetzt durch die letzten Wochen wirklich immer wieder durch, ist die fehlende, vor allem defensive Stabilität im Mittelfeld. Also da wurden wir halt komplett überrannt, und ich glaube, was sich jetzt was in den letzten Wochen noch so ein bisschen geflüstert wurde, hat sich jetzt zu einer ziemlichen Mainstream-Meinung entwickelt, dass East Bissouma nicht nächste Saison die Nummer 6 sein kann. Und dazu kommt eben auch noch, dass wir absolut ungefährlich und verschwenderisch vor dem Tor von Newcastle waren und ja, nicht wirklich zu keinem Zeitpunkt in der Lage waren, den Ball auch nur einmal über einen längeren Zeitraum wirklich in der Hälfte von Newcastle zu halten. Also wir hatten jede Menge Ballbesitz. Ich habe das gerade mal nachgeschaut, weil ich es gar nicht glauben konnte. 72% Ballbesitz auf das gesamte Spiel verteilt, aber ich kann mich an kaum eine nennenswerte Aktion im letzten Drittel von Newcastle erinnern. Wir haben den Ball meistens so, ja, irgendwo kurz hinter der Mittellinie in Newcastles Hälfte rumgespielt, ihn dann in irgendeiner törichten Aktion, ich glaube zweimal war Son involviert, verloren. Yep,
zweimal, absolut richtig.
Verloren und wurden dann gnadenlos ausgespielt von Newcastle, die mit einem sehr, ja, sehr klaren und gut ausgeführten Plan und auch natürlich einem absolut in Form Spieler wie Alexander Isak, der eine brutal gute Leistung gezeigt hat, das einfach ausgenutzt haben. Und wenn man das dann alles zusammennimmt, gab da noch ein paar andere Spieler, die auch jetzt individuell nicht auf der Höhe waren, muss ich jetzt, glaube ich, nicht jeden Einzelnen drauf eingehen, kommt dann so eine Leistung zustande, die, aber da sind wir jetzt, sonst müssen wir, glaube ich, auch ehrlich sein, die zwar schlecht war, aber die eben auch, wenn jetzt vielleicht ein Van der Feen nicht ausrutscht oder so, jetzt auch, das Spiel hätte auch 2-0 ausgehen können und nicht 4-0. Ja, und am Ende dann natürlich etwas demoralisierend und man kann nur hoffen, dass das jetzt nicht zu sehr in den Köpfen nagt, weil ich glaube, es ist eine schlechte Leistung und ich glaube auch schon, dass man ein Argument machen kann, dass es die vielleicht schlechteste Saisonleistung war, aber es ist eben auch, und das ist jetzt auch wieder so eine ein bisschen unbefriedigende Antwort, unzufriedenstellende Antwort, aber es ist auch, ja, ein Schritt auf diesem Prozess, auf dem wir uns gerade befinden, und eine Niederlage, die irgendwie, ja, natürlich schmerzt, aber auch erwartbar war da oder irgendwie einkalkuliert ist in diesem Prozess. Oder würdet ihr das anders sehen?
Ich glaube, das sind, ja, das ist was passieren kann. Ich fand's schon eigentlich die schlimmste Niederlage der Saison, weil wir eben so chancenlos waren, ja. Das war eben, also ja, weil gar nichts, ja. weil von uns gar nichts kam. Ja, gut, und wir sind dreimal ausgekontert worden und einmal diese übliche Standardsache, Ecke-Tor, ja. So, und von uns kam aber gar nichts. Das war eben, ich fand deswegen Fulham waren wir ja auch irgendwie chancenlos, aber da hatten wir dann am Schluss noch diese Druckphase, und wenn Werner da nicht das völlig stimmt. Frei vorm Tor, weißt du, dann denkst du dir, oder in Brighton, wo wir auch 4-0 zurücklagen oder wie das war, und dann machen wir zwei Tore und dann eigentlich sogar, war da nicht irgendwie, da hätte jemand rot kriegen müssen von denen und wer weiß, was dann gewesen wäre und so. Und das war diesmal alles gar nicht. Also das ist so, ja, so. Ja. Deswegen war das, aber irgendwie, es war auch nur eine Sache. Also es war nur eine Sache, und die ist halt sehr grundlegend. Wir können vorne den Ball nicht halten und werden mit dem langen Ball ausgekontert. Und Van de Feen fällt noch hin. So, ja. Also das ist so, es hat eine grundlegende Sache nicht geklappt, und die hat halt dreimal nicht geklappt. Oder die hat bei Newcastle dreimal geklappt. Und man muss ja sagen, die hatten ja auch noch andere Sachen. Ja, oft genug wurde ja dann noch auf den letzten Drücker, also das war ja super überlegen. So, ja, das war auch, also du hast recht, es hätte auch 2-0 ausgehen können, aber 4-0 war auch nicht unverdient, von daher so.
Ja, ja.
Irgendwie, der Punkt ist, ich meine, ja, und das stand ja auch überall und so, es hängt ja alles miteinander zusammen. Wir konnten nicht ordentlich aufbauen, wir sind irgendwie im Aufbau gestoppt worden durch dieses Pressing, womit wir überhaupt nicht klargekommen sind, und Vicario hat auch ganz schnell angefangen, den Ball lang zu spielen, was überhaupt ja nicht unser Ding ist, und auch dafür, ja, Son auch völlig der falsche Spieler dafür ist. Deswegen konnten wir den nicht machen. Und dann hast du es beschrieben, wenn wir einmal vorne waren, waren wir aber nicht mal so richtig um den Strafraum und sind auch gar nicht in den Strafraum reingekommen. Und auch dafür ist Son wieder der falsche Spieler, und Madison ist nicht gut genug drauf, und es ist zu wenig Bewegung oder was weiß ich. Ja, also wir hatten ja überhaupt keine Ideen irgendwie vorne, und ja, verlieren dann irgendwie dumm den Ball. langer Ball im Mittelfeld, kommt irgendjemand von uns nicht, kann sich nicht durchsetzen und ja, Ende. So, also irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist das Blödsinn, aber ich fand, es war schon so schwach, dass ich es schon gar nicht mehr schlimm fand, fast so. Es war irgendwie so hoffnungslos.
Es ist halt wirklich chancenlos.
Ja, es war so chancenlos, dass du dann irgendwie sagst, ja komm, ja. Ist so. So. Ist natürlich nicht gut, aber so. Es wäre schlimmer, wenn wir gut spielen und gegen eine Mannschaft wie Newcastle verlieren. Weil dann würde ich sagen, wir waren eigentlich nicht schlecht. Warum sind die, also was weiß ich, wie in den Spielen, wo wir so viele Verletzte hatten und dann aber gegen West Ham und gegen Aston Villa im Hinspiel, wo du denkst, ah, oh, so ein Scheiß, warum haben wir das jetzt verloren? Da hätten wir doch auch jetzt was holen können oder so, weil wir eigentlich gar nicht so schlecht waren. Ja, und diesmal waren wir einfach so abgrundtief schlecht, dass ich hoffe, alle lernen da was draus und so schlecht können wir eigentlich, hoffe ich, nicht nochmal sein. Und das ist die Frage und das ist ja vielleicht auch das, worüber wir insgesamt so ein bisschen übergreifend reden werden. Danach hat man ja viel gelesen im Internet, doch, da müssen wir jetzt mit rechnen, weil Ange jetzt found out wurde. Ja, und jetzt so ungefähr, jetzt wissen alle, was sie tun müssen. Und das, ja, ich hoffe natürlich, dass das nicht stimmt. Ich glaube aber auch nicht, dass das stimmt, sondern ich glaube, das war schon, ich denke einfach mal, dass Ange gut genug ist, um daraus Schlüsse zu ziehen, dass auch das Team gut genug ist, so nicht nochmal zu spielen, dass sie halt wissen müssen, ey, hör zu, wenn wir mit unserem, was weiß ich, wenn in der ersten Linie mit dem Aufbau irgendwas nicht klappt, dann kann unsere Lösung nicht sein, dass Vicario 50 Meter nach vorne spielt, sondern dann müssen wir den Aufbau anders machen.
Das ist schlecht.
Das ist irgendwie, seht ihr?
Hallo?
Hallo?
Bist du wieder? Jetzt bist du wieder da. Dann kann unsere Lösung nicht sein, dass Vicario, sagtest du zuletzt.
Dann kann unsere Lösung nicht sein, dass Vicario einfach den Ball lang nach vorne spielt, sondern dann müssen wir beim nächsten Mal halt andere Lösungen dafür finden, ist meine Meinung. Und ich hoffe, dass wir das tun werden. Also das ist natürlich jetzt dann so ein bisschen so eine Bewährungssache und das müssen jetzt, also sowohl Trainer als auch Mannschaft sind da gefordert. Aber ich bin eigentlich noch so weit positiv gestimmt, dass ich ihnen das zutraue. So, ja, und das müssen sie halt jetzt machen. Aber ich bin nicht so fatalistisch wie viele, die halt gesagt haben: jetzt, oh, man sieht, das geht nicht und das wird nichts und es ist vorbei. Ja, das ist immer. Ich meine, alle Mannschaften verlieren Spiele und alle Mannschaften und am Beginn eines Trainers verlieren auch furchtbare Spiele, wo du denkst, was ist denn das und wo soll das irgendwo hinführen? Und das ist ja gar nichts. Also von daher. Hoffe ich, dass das so ist. Ja. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen das Pfeifen im Walde und man wird es wahrscheinlich am Sonntag schon sehen, wie sie jetzt aussehen, aber ja, ich bin da noch ganz positiv. Ja.
Also die bekannte Mentalitätsfrage kann man auch bei allen taktischen Belangen auf jeden Fall auch mal wieder stellen, finde ich. Also es war auch nicht nur eine taktische Niederlage und es ist auch nicht ist jetzt auch kein Zufall irgendwie, dass auch gerade dieses Spiel wieder verloren geht, finde ich. Ich hatte das mit der schlechtesten Niederlage nur deshalb vielleicht ein bisschen gefragt. Und da hast du recht, Christopher, dass wir auch, wenn wir uns den XG anschauen vom Spiel gegen Fulham, da sind wir eigentlich sogar ausgeglichen, weil wir da am Ende ja nochmal Druck machen. Aber natürlich, weil Fulham uns auch ein bisschen Raum gibt. Weil das teilweise ein bisschen ähnlich war, fand ich. Also ich finde, die Spiele wirken sehr verwandt miteinander irgendwie. Also dahingehend, wie der Gegner gegen uns gespielt hat. Also jetzt gerade, es ist so ein bisschen so, als hätte Newcastle da auch so ein bisschen die so ein Muster vorgegeben, an das Newcastle sich dann auch so ein bisschen gehalten hätte. Also sind ja hauptsächlich da jetzt im Spiel sind wir 3-4-3 angelaufen, sind dann teilweise in tiefen Block gefallen, wenn wir den Ball hatten, so 5-4-1. Und da wissen wir ja auch schon die ganze Saison, dass wir da einige Schwierigkeiten haben. Und dann aber gerade mit solchen Spielern wie Gordon und Isak habt ihr auch schon genannt, der ja auch zwei Dinger gemacht hat, das tut uns halt enorm weh, ne? Ja. Und was man halt viel bei Twitter auch natürlich liest, dass Van de Ven, wenn so viel Raum hinter ihm ist, und wir wissen ja alle, wie schnell er ist, trotzdem ist das natürlich enorm riskant, ne? Und wenn da mal einmal was schief geht, dann entsteht halt nicht gleich irgendwie eine kleine Chance oder so, sondern entsteht halt eine Riesenchance, wo gegebenenfalls, wie wir das ja auch gesehen haben, dann ein Top-Stürmer in einer 1-gegen-1-Situation gegen den Torwart steht, ne? Und das ist uns halt schon so ein bisschen auch zum Problem geworden. Und darum ist so ein bisschen, finde ich, da dieses Fulham-Spiel und das Newcastle-Spiel ähnlich, wobei ich euch da auch zustimmen muss, das war jetzt nochmal eine Spur schlimmer. Also so ideenlos und unkreativ und auch einfach Newcastle wirkte auch einfach nochmal so viel giftiger und irgendwie disziplinierter und hungriger, was ja auch ein krasser eine krasse Diskrepanz macht zum Spiel, zum Hinspiel gegen Newcastle, ne? Wo ja das genaue Gegenteil der Fall war. Da sahen die ja komplett tot aus. Wo man ja schon gedacht hat, die Mannschaft mit dem Trainer, das ist vorüber. Und da war das Spiel jetzt auf jeden Fall wirklich ein absolutes Gegenbeispiel. Ja. Fand ich auch ganz interessant.
Ja, eine Sache, auf die ich noch mal ein bisschen eingehen will zu dem Newcastle-Spiel, ist, glaube ich, ein großes Problem, auch warum wir vorne so ungefährlich waren. Newcastle hat in einem, ich habe da so einen wirklich sehr schönen Thread gelesen auf Twitter, Newcastle hat in einem sehr aggressiven 3-4-3 gepresst und hat uns quasi im Aufbau, du hast das eben auch schon gesagt, Christopher, gar keinen Platz zum Atmen gelassen, sodass Vicario dann auch untypisch hin und wieder mal langgeschlagen hat. Und da fehlt uns dann einfach, wir waren offensiv quasi komplett falsch aufgestellt. Ein Son kann die Bälle nicht festmachen. Und wir haben das ja auch jetzt zweimal dann in dem Spiel gesehen, dass er derjenige ist, der den Ball sogar verliert und dann Newcastle diese Möglichkeit gibt, umzuschalten. Und in so einem Spiel hätte dann ein Richarlison oder ähnlicher Stürmertyp uns eben sehr, sehr gut getan. Und Bissouma wurde auch im Aufbau von Isak komplett aus dem Spiel genommen, der ihn quasi der ihm zugewiesen war und nicht nur offensiv, sondern auch defensiv total viel gearbeitet hat. Ich habe gibt's ein ganz schönes Video, wo das so ein bisschen animiert wird. Genau, das ist auch nochmal so eine Frage, jetzt mit Blick auf die nächsten Spiele, auf die nächste Saison, auch ob quasi auch Ange situativ mit seiner Startelf und mit dem Personal auf sowas reagieren kann. Ob es dann vielleicht, ich meine, gut, Newcastle, die spielen auch nicht immer so, aber ob man eben dann, ob Ange auch in der Lage sein muss, eben antizipieren zu können, okay, wie stelle ich am besten Son als zentralen Stürmer auf, bringe ich Son über links und stelle Richarlison stelle Richarlison auf, weil Richarlison eben, ja, also er war da ja teilweise in seiner ersten Saison auch nicht gut drin, aber gerade so in dieser Phase im Winter, wo er ja auch diesen guten Lauf hatte, da war er auch wirklich sehr, sehr gut darin, den Ball auch wirklich festzumachen und dann auch zu behaupten. Also ich erinnere mich da an Passagen, wo er sehr, sehr sicher mit dem Ball am Fuß war und den nach vorne getrieben hat. Und das hat uns so ein bisschen gefehlt gegen Newcastle.
Ja, auf jeden Fall.
Ist das vielleicht der Punkt, was, den Eindruck hatte ich ja manchmal schon diese Saison, es geht Postecoglou dieses im Moment jetzt erstmal noch darum, seinen Plan A durchzudrücken und ihn beizubringen. Und das ist eben dieser Punkt. Wir spielen da nur so, weil das halt noch nicht sicher ist. Und Variationen da reinzubringen und vielleicht das anders zu machen, wäre dann der nächste Punkt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass das so geht, weil ich glaube, man muss an bestimmten Stellen auch das anders machen. Und Son ist gut und Son kann auch ein guter Mittelstürmer sein, wenn er ein bisschen Platz hat, wenn der Gegner mitspielt. Also ich glaube, gegen Arsenal ist Son ein guter Mittelstürmer, aber nicht gegen eine Mannschaft, die hinten drin steht. Er braucht, das wissen wir ja alle, also vielleicht auch nicht mehr wie vor 3 Jahren, dass er jetzt voll auf die Abwehr zuläuft, aber er braucht ein bisschen Platz, er braucht dieses Umschaltmoment, er muss mit Tempo kommen und er braucht halt ein bisschen Abstand von seinem Gegenspieler, um was machen zu können. Son ist völlig ineffektiv, wenn die mit 8 Mann in ihrem Strafraum stehen, weil er nicht klein spielen kann, er kann sich nicht gut bewegen, er hat nicht die gute Ballbehandlung, er kann nicht aus der Drehung schießen, wie Harry Kane das gemacht hat und so. Und das muss man halt anders machen. Du hast völlig recht, Problem war Richarlison, denn stand der zur Verfügung, der saß auf der Bank, aber der war ja irgendwie verletzt. Also von daher ist das eben wie immer das Problem, diese zweite Reihe, wie steht die zur Verfügung? Da immer das Problem, aber dann musst du sowas machen und eben, ja auch, was weiß ich, wurde ja auch diskutiert mit diesen invertierten Fullbacks, bringt das in dem Spiel was, müssen wir es anders machen, ja, aber vielleicht eben so ungefähr, wir machen das jetzt erstmal, weil dann, wenn wir es können, können wir es auch mal weglassen oder dann können wir es auch mal anders machen und so. Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Ich weiß nicht, wie so Prinzipien in so eine Mannschaft reingeprügelt werden oder so, ja. So. Ja. Kann man Madison mal auf die Bank setzen, wenn er so spielt, wie er spielt? War ja auch die Idee. Sollte man dann nicht mal Lo Celso bringen? Aber vielleicht kannst du in dem Moment das jetzt noch nicht machen, weil du da noch nicht so weit bist und du musst ihn eben da jetzt durchziehen und er muss sich wieder in Form spielen oder was weiß ich.
Ja.
Nee, finde ich auch schwierig. Das ist, denke ich, auch, da können wir keine hundertprozentige zufriedenstellende Antwort liefern, weil wir eben nicht genau wissen, wie Ange tickt und wie er quasi seine Prinzipien und seine Philosophie vom Fußball der Mannschaft vermittelt. Das wird sich jetzt zeigen, weil man ihm ja, davon gehen wir alle aus und das hoffen wir auch alle, die Zeit gibt, eben jetzt trotz solcher doch sehr ernüchternden Niederlagen eben weiter mit der Mannschaft zu arbeiten. Eine Sache, die ich auch noch ansprechen würde, ist, dass mir, und das hat mich jetzt, da war ich in den letzten Wochen unsicher, aber ich wurde jetzt durch das Spiel nochmal darin bestätigt, dass ich Bentancur hinter Saar sehe. Saar ist für mich so ein elementar wichtiger Spieler, auch im Spiel nach vorne, weil er immer wieder solche Läufe macht. Ich erinnere zum Beispiel an das Tor gegen das 1-0 gegen Aston Villa. Er startet immer wieder aus dem Mittelfeld durch und wird dann häufig von Porro, also er hat, wenn man sich seine Heatmap anschaut, ist er ganz stark, ganz, also deutlich mehr auf der rechten Seite eben, häufig von Porro bedient und initiiert wirklich sehr, sehr viele Angriffe. Das kriegt man eigentlich gar nicht so mit, weil er dann oft nicht, gar nicht so der Assistgeber ist, sondern immer diese Pre-Assist, ist eigentlich eine total blöde Statistik, aber
kommt drauf an, ne?
Ich erachte ihn schon als sehr wichtigen Bestandteil unserer ersten Mannschaft und wurde jetzt auch durch das Spiel nochmal bestätigt, dass ich ihn vor Bentancur sehe. Und ich habe mir auch gerade nochmal die Statistik nochmal rausgeholt. Wir haben wirklich über 500 Pässe gespielt in diesem Spiel. Newcastle nur 180. Also auch, es gibt hier so eine sehr, sehr, so eine Pass-Map oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Also wo dann quasi die so Linien zwischen den Spielern sind quasi die meiste.
Das ist alles nur links bei Newcastle.
Genau. Bei uns ist es quasi eine sehr, 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 sehr viele Striche zwischen den ganzen Spielern, aber alles so um den Mittelkreis und bei Newcastle ist da eigentlich gar nichts, sondern nur so ein langer Ball von hier über die linke Seite zu Harvey Barnes.
Genau.
Und dann aber die Front, die drei Angreifer ganz weit vorne. Also das spiegelt zu wissen, dass das Spiel wieder, dass eben die Spurs sich so in dem mittleren Drittel des Feldes ganz viel den Ball hin und her zugeschoben haben, aber dabei wirklich absolut gar nichts rausgekommen ist. Man muss ja sagen, es gab ein, zwei Chancen von Timo Werner, die aber auch jetzt keine richtigen Chancen waren. Gut, kann er auch mehr draus machen, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das dann irgendwie den Spielfluss nachhaltig irgendwie beeinflusst hätte. Glaube ich nicht dran, weil es auch in meinen Augen nur so Halbchancen waren. Aber alles in allem sehr, auf eine unangenehme Art und Weise ein sehr lehrreiches Spiel, würde ich sagen. Mhm. Was uns sehr viel Aufschluss gibt, wo es noch hakt und wie wir uns entwickeln.
Ja. Bloß meine Frage dann dazu, weil man das ja auch so viel gelesen hat. Was soll man anders machen? Also es wird ja, so wurde ja Ange vorgeworfen, im Sinne von, das sieht man, wie naiv der ist und das funktioniert nicht und da muss er auch mal anders spielen. Ja, bestimmt, wir hatten ja auch schon ein paar Sachen angesprochen und vielleicht gibt es da auch Ansätze, aber grundsätzlich wollen wir ja so spielen. Wir wollen den Ball haben. Wir wollen mit dem Ball erfolgreich sein und unser Spiel durchdrücken und so. Du kannst ja nicht einfach sagen, wir spielen jetzt wieder Konterfußball. Wir machen hinten Dreierkette, stellen uns hinten rein und spielen auf Konter. Genau. Das ist ja Bullshit. Sondern es geht ja darum, dass wir unser Ding machen. Wir müssen es nur besser machen. Wir dürfen nicht so harmlos sein und wir dürfen nicht den Ball so verlieren und vielleicht dürfen wir auch nicht so offen stehen und solche Sachen. Ja, das ist ja alles richtig. Mhm. Aber dieser Vorwurf an Ange, dass er irgendwie naiv ist, das verstehe ich nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was da das Beispiel dafür ist. Was ich vielleicht sehen könnte, ist der späte Ausgleich gegen Everton. Dass du, wenn du 2-1 führst gegen Everton, nach 88 Minuten musste vielleicht, ja, musste ruhiger spielen, spiel das aus, sag dir, ist gut, so musst du da noch aufs 3-1 gehen und den Ball verlieren. Ist die Frage, ob wir da das Gegentor gekriegt haben, weil wir es 3-1 aufs 3-1 gegangen sind oder weil jemand einen individuellen Fehler und ein dummes Foul 20 Meter von der Grundlinie gemacht hat, so, ja, also da, aber da könnte ich, da verstehe ich das irgendwie, ja, okay, komm hier, 2-1, ist egal, wir holen das, wir machen jetzt zu, hier spielt überhaupt keiner mehr einen Ball, hinten Eckfahne, Verletzungspause, zack, so, was willst du sonst irgendwie anders machen? Der Punkt ist ja an sich, und das haben wir am Anfang auch alle gesagt, wir sind zufrieden damit, wir spielen aktiven Fußball, wir spielen offensiv, wir spielen mit dem Ball, wir sind nicht abwartend wie unter Mourinho und Conte und hoffen auf einen Gedankenblitz von Kane oder hoffen auf ein Kontertor oder so. Das wollen wir alles nicht. Also was ist der Vorwurf? Der Vorwurf an Ange kann nur sein, mach es besser. Dein Spiel ist gut, sieh zu, dass das besser klappt. Die und die Sachen klappen nicht, sieh zu, brauchst du neue Spieler, musst du mit deinen Spielern das irgendwie anders machen. Ja, vielleicht musst du auch irgendwie an irgendwelchen Stellschrauben drehen, aber ich finde diese Fundamentalkritik, die jetzt aufkommt, diese Systemkritik, die es nach dem Newcastle-Spiel extrem gab, mit dem Beispiel Fulham genauso, Wolves genauso. Wolves fand ich ist ein anderes Spiel, die haben uns einfach ganz klassisch ausgekontert, da haben wir eigentlich total dominiert das ganze Spiel, wir hatten den Ball, wir hatten Chancen, wir haben zweimal nicht aufgepasst und haben zwei schnelle Konter gefangen, wo eben auch wieder Bissouma nicht aufgepasst. Das war so ein klassischer Smash and Grab, ja, weil wir da eigentlich klar besser waren. Fulham und Newcastle waren wir unterlegen und haben chancenlos verloren. Okay, so. Und da musst du dir Gedanken machen, sowas darf nicht passieren, sollte nicht passieren. Aber welche Alternative schlagen denn diese Leute vor? Ist es jetzt doch wieder, also klar, im Internet gibt es immer Verrückte, die halt sagen, ja, seht ihr, Mourinho hatte doch recht und Conte hatte doch recht, aber die sind ja, also die sind ja dumm, so. Einfach nur, das muss man ja nicht ernst nehmen, so. Das ist ja keine satisfaktionsfähigen Diskussionspartner, so. Und von daher, ich verstehe die Argumente der Gegenseite nicht so ganz, so.
Ich bin da ganz bei dir, Christopher. Ja. Ich kann dieser Fundamentalkritik kann ich auch wenig abgewinnen. Ich glaube, es bedarf situativer Anpassungsfähigkeit von Postecoglou, mehr situativer Anpassungsfähigkeit von Postecoglou. In Kombination mit dem, was wir auch eben schon angesprochen haben, wir können jetzt nur spekulieren, dass, wie du das schon gesagt hast, wahrscheinlich das aktuell ist, eben nur diesen Plan A gibt, einfach um Prinzipien zu installieren. Dass aber dieser Plan A sich dann hoffentlich in Zukunft auch auch noch modifizieren lässt. Dann auch noch, was glaube ich auch, da haben wir jetzt noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, aber ein unterschätzter Punkt, der uns glaube ich in diesem Jahr auch schon ein paar Punkte gekostet hat, der so gar nicht, das hat gar nichts mit Anges Philosophie zu tun, sondern unsere Standards. Das ist, glaube ich, auch ein Ding. Haben wir vor zwei Folgen relativ viel zu vorbereitet von ein paar Folgen. Das müssen wir verbessern für die neue Saison. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen so eine, kann man jetzt noch nicht so wirklich viel zu sagen, aber ich glaube auch, wir können.
Sorry, ich muss gerade lachen. Ah, sorry, ich gucke gerade Arsenal Chelsea nebenbei. Das ist nicht zu fassen. Ich muss gerade lachen. Oh Gott. Dieser Jackson, Alter, will. Das ist wirklich. Sorry. Nicolas Jackson. Sorry, ich wollte dich nicht außer Fassung bringen.
Alles gut, alles gut.
Das ist ja wirklich unglaublich.
Uns fehlt auch noch. Uns fehlen, ich weiß nicht wie viele, aber uns fehlen noch Spieler, um diesen Fußball auf diesem Level so spielen zu können. Ganz prominent würde ich sagen, das ist jetzt in den letzten Wochen, hat sich das so ein bisschen in den Fokus gerückt, ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich finde es irgendwie schade, ich will das gar nicht jetzt so final irgendwie präsentieren, so nach dem Motto, Bissouma muss raus und wir brauchen jemanden neuen, aber in den letzten Wochen muss ich wirklich sagen, wir haben da jetzt schon häufiger drüber geredet, in der Absicherung nach hinten. Also, für das, was Bissouma ja hauptsächlich geholt wurde, da scheitert er gerade irgendwie auf ganzer Linie.
Ich glaube, Bissouma ist ein guter Spieler. Ich würde den auch behalten. Also, ja, natürlich. Ich glaube, der ist gut gegen sehr gute Mannschaften, die selber auch mit dem Ball spielen und was machen und uns pressen und sowas. Und gegen sehr schlechte Mannschaften, wo wir sowieso die ganze Zeit den Ball haben. Problem ist diese Absicherung gegen Konter, wo er irgendwie ja entweder auch nicht so ganz wach ist oder nicht so ganz einen Durchblick hat. Ich finde, der hat da irgendwie wenig Übersicht auch, wo er ist und wo der Gegenspieler ist. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Also er ist gegen den Ball, wie es so schön heißt. Ja, finde ich da zu schwach. Aber ich glaube, es gibt trotzdem viele Spiele, wo man ihn brauchen kann. Wenn wir sowieso die ganze Zeit den Ball haben und er 120 Ballkontakte hat und den immer wieder recycelt und immer wieder spielt und so, ja. Oder eben auch wirklich, wenn er konkret in Manndeckung genommen wird. Newcastle hat es ja ein bisschen anders gemacht. Die haben ihn ja irgendwie so Schatten gedeckt irgendwie, ja. Und da hat er auch irgendwie wieder gar nichts mit anfangen können, weil er irgendwie nicht, ja, er stand dann da immer rum, war irgendwie im Deckungsschatten und hat nichts gemacht. Also die haben ihn nicht persönlich versucht, den Ball abzunehmen, sondern ihn einfach verhindert, dass er den Ball kriegt. Und sowas. Und das ist, und da gebe ich dir recht, da brauchen wir irgendwie, wir brauchen eine Alternative. Wir brauchen irgendwen, ja. Und das merkst du ja, ich meine, wenn Pierre-Emile Højbjerg ständig ins Spiel kommt und alle sagen, oh, guck mal, das ist ja gut, dann weißt du, dass du irgendwie ein Problem hast, ja, weil der natürlich so, also dass der dann auf einmal so als Offenbarung erscheint, ja, ist ja schon, lässt tief blicken. So. Der andere Punkt ist ja, weil die Namen, die gehandelt werden, so ein Destroyer zu haben, bin ich mir halt nicht sicher, ob das unser Spiel ist. Der kann dir an bestimmten Stellen, ja, der stoppt dann vielleicht den Newcastle-Konter an der Stelle, aber was machst du mit dem, wenn der eigentlich die ganze Zeit immer zu dem Ball hat und den weiterverteilen soll? Und kann jemand wie Paulinha oder Onana, können die das? Sind die am Ball gut genug? Mhm. Weißt du, diese Out-of-Possession-Monster. Das ist war halt ja die Frage. Hoffnung. Und dann bist du wieder, du brauchst beides und dann bist du bei Rodri und Reis. Und ja, die kriegen wir beide nicht.
Ja, genau, das ist das Dilemma. Es war ja so ein bisschen auch die Hoffnung, dass irgendwie Bissouma das beides kann. Aber wir haben da auch letzte Woche, glaube ich, mit Felix drüber, habe ich da gesprochen, dass er ja in der ersten Saisonhälfte gerade diesen Part, den du gerade zuletzt genannt hattest, dass wenn er dann mal den Ball hat und ihn verteilen muss, dass er das eigentlich ganz gut gemacht hat in den ersten 10 Spielen und wir ihn da alle so gelobt haben.
Bissouma jetzt, ja.
Ja, Bissouma, ja. Genau. Aber auch, dass ihm irgendwie abhanden gekommen ist. Also, dass er einfach, ich meine, es ist auch, ich will jetzt auch nicht so drauf rumreiten und aber ich glaube, da brauchen wir einfach noch eine andere Option. Das ist jetzt deutlich geworden. Ja, und gleiches, also dann im Sturm oder in der Offensive ist es halt jetzt eine schwierige Debatte. Ich habe das jetzt unter der Woche so ein bisschen verfolgt von diversen Journalisten auch, ob wir jetzt einen neuen Flügelspieler da tief in die Tasche greifen, wobei wir auch am Anfang der Folge über die Finanzen gesprochen haben, oder ob wir noch sagen, wir brauchen noch irgendwie so ein Profil-Mittelstürmer, weil Richarlison auch die ganze Zeit verletzt ist. So oder so, das wird nicht möglich sein ohne ein paar Verkäufe im Sommer. Ich glaube, da wird man sich auf jeden Fall von einigem Personal trennen müssen. Ein Højbjerg zum Beispiel ist, glaube ich, einer der ersten Streichkandidaten, der auch schon jetzt länger mit einem Wechsel liebäugelt und auch, glaube ich, noch ganz gut Geld, zu dem er sich noch ganz gut zu Geld machen lässt. Und da auf den Flügeln, was wir da alles für Kaderleichen noch haben, Manu Solomon, der jetzt seit einem Jahr verletzt ist, gefühlt, und Brian Riehl, also der braucht es dann im Sommer doch nochmal einem kleinen Umbruch, zusätzlich zu dem großen Umbruch, den wir eigentlich schon uns befinden. Und ich glaube, dass dann sich auch im zweiten Jahr dann unter Postecoglou da hoffentlich auch Fortschritte zeigen werden mit Blick auf auf die Mannschaft. Ich meine, wir sehen das ja jetzt auch bei Rivalen. Ich mag das eigentlich nicht so gerne, immer auf irgendwie Rivalen zu zeigen, aber wie lange jetzt diese Arsenal-Mannschaft gebraucht hat, sich so zu finden.
Die übrigens gerade, sorry, dass ich reagiere hier die ganze Zeit, die führen gerade 4-0 gegen Chelsea. Ne? Also Chelsea ist wirklich...
Spielen sich müde.
Keine Worte.
Die spielen sich müde.
Ah, oh, Mann. Aber wie lange die gebraucht haben, ihre Mannschaft sich zu finden, und wenn wir mal anschauen, wir haben ja schon viele Positionen in unserem jetzigen Team, wo wir sagen, die sind relativ sicher. Also ich glaube, niemand stellt sich jetzt hin und sagt, wir müssen einen Mickey van de Ven upgraden, wir müssen einen James Maddison upgraden. Das sind natürlich auch diese vermeintlichen unantastbaren Spieler haben jetzt zuletzt
einige Aussetzer gehabt. Bei Maddison bin ich mir nicht mal so sicher, gehabt. Ehrlich gesagt.
Bist du dir nicht sicher?
Ob der nicht upgradable ist?
Ja, also das ist jetzt total ist sicher, aber ob er jetzt quasi...
Meine Genervtheit von ihm in den letzten Spielen. So, aber nee, sprich bitte weiter. Ich wollte nur mal eingehen. Bei Madison, finde ich, kann man drüber diskutieren.
Ja,
Madison
also
nervt mich auch, ja.
ich verstehe das voll, aber ich, also, und Madison ist auch sicher upgradable, aber ich glaube, dass wir ihn jetzt nicht upgraden müssen. Also
Ja,
ich
ja,
bereits
ja.
bezog mich jetzt mehr auf so die Spieler, die wir, wenn wir wirklich uns auch weiterentwickeln wollen, im Sommer upgraden müssen. Und ich glaube, da kann man schon Bissouma anführen. Auch ein Timo Werner, der jetzt aktuell Stammspieler ist, aber das glaube ich nicht sein sollte. Aber da hört es dann für mich eigentlich schon auf. Also Brandon Johnson, jein, weiß ich nicht. Der wurde jetzt auch natürlich sehr viel, musste sehr viel spielen. Weiß ich nicht, inwiefern das so vorgesehen war. Keine Ahnung. Da ist noch
Ja.
einiges an, wird noch ein bisschen Kopfzerbrechen auf Postecoglou. Aber dann natürlich auch auf uns im Podcast zukommen.
Ja. Ich wollte noch einmal, wir können gleich nochmal über die Position weitersprechen. Ich will noch einmal ganz schnell,
Willst
weil ich
kurz
das
den
eben nicht
Zwischenstand
anbringen
durchgeben
konnte.
von Arsenal?
Nee, den Zwischenstand ist egal. Was ich ganz interessant fand, kleines Interesse halber, weil wir haben ja die ganze Saison relativ overperformed, was so Expected Points, Expected Goals und so weiter anbelangt. Wenn man sich aber jetzt mal die Werte seit Februar anschaut, dann, ich habe jetzt einfach mal Februar gewählt als Stichpunkt, ich habe mir jetzt nicht die ganze Rückrunde angeschaut, gut, habe jetzt einfach, also einfach mal so exemplarisch seit Februar. Da sind wir nach Expected Points in der Tabelle 11. Also nicht besonders dolle. Aber was. Boah, jetzt bin ich. Tut mir leid, jetzt bin ich gerade mit meinen Aufzeichnungen durcheinander gekommen, ob ich das hier richtig liege. Faktum ist nur, dass wir auch, glaube ich, oder was ich sagen möchte, ist, dass wir in letzter Zeit auch ein bisschen Pech gehabt haben. Dass viele Spiele, von die wir gespielt haben, so und die natürlich auch alle dann reinspielen, dahingehen, dass wir. Ja, dass eben die Stimmung so schlecht ist und dass dann eben auch gleich mal so Fundamentalkritiken aufgetan werden. Dass wir anders als in der Hinrunde, wo wir ja auch teilweise zumindest was so unterliegende Statistiken und wissen wir ja alle mit Bedacht zu beobachten sind, dass wir jetzt auch einfach ein bisschen Pech haben. Und zum Beispiel Villa, die ja unsere direkten Konkurrenten um den Champions League Platz sind, das genaue Gegenteil sind. Die sind nämlich halt nach Expected Points genauso schlecht wie wir, nach tatsächlichen Punkten aber Vierter. Also, da hat sich schon so eine Lücke aufgetan, tatsächlich ein bisschen. Arsenal führt gerade 5-0. Und
Ich dachte, du hast es
da muss man schon
ausgemacht.
sagen, da muss man, habe ich bei FODMAP reinbekommen, da muss man schon sagen, das ist auch einfach auch ein bisschen Pech.
Ja,
Das
ja.
wollte ich nochmal anführen. Gerade weil ich ja auch immer, weil gerade so Expected Points, Expected Goals und so weiter ja eine ganze Zeit lang gegen uns so ein bisschen ins Feld geführt worden sind, dass wir auch einfach so ein bisschen lucky sind und gar nicht zu Recht da stehen, wo wir die ganze Zeit standen. Jetzt scheint sich das gerade aktuell so ein bisschen zumindest zu drehen.
Scheint sich
Das wollte ich nur noch mal
anzugleichen,
anführen.
oder? Ich glaube einfach, wir sind,
Oder so rum, ja. So
wir
kann man es
haben
auch
diese
sagen.
ersten
Genau.
10 Spiele overperformed. Das war ja diese 8 Siege, 2 Unentschieden. Das
Genau.
waren ein paar glückliche Sachen auch dabei. Dann hatten wir diese 5 Spiele, die wir extrem underperformed haben mit nur einem Punkt aus 5 Spielen. Und ich glaube, seitdem passt es so halbwegs einfach. Da sind wir so, ja. Ich hatte da auch mal irgendwie, das ist ja relativ einfach auszurechnen, ich hatte das bei Twitter mal ausgerechnet, irgendwie, was wir da Punkte pro Spiel haben. Das ist einfach so, was wir im Moment sind. Und wurde ja auch schon oft genug geschrieben. Wenn das andersrum gewesen wäre, wenn wir ja erst underperformed hätten, dann okay und dann overperformed hätten und bei uns genau den Punkten jetzt stellen würden, wo wir wären, wären alle zufrieden. Es ist einfach nur dieser Story-Arc dieser Saison, der irgendwie so ein bisschen nervt und alle Leute irgendwie kaputt macht. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ich glaube aber, David, du hast es gesagt, ich glaube, wir brauchen doch noch, ich glaube auch, wir werden Leute holen, wo wir noch gar nicht damit rechnen. Ja, also ich glaube, klar, wir holen noch einen Innenverteidiger und wir holen vielleicht auch Außenverteidiger Backup und irgendwas in der Offensive werden wir machen und vielleicht auch sicherlich bei der 6. So. Aber ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass da noch so andere. Was ist zum Beispiel mit den Außenverteidigern? Gut, wenn du ein Backup holst, dann holst du das ja auch, damit das irgendwie die Leute unter Druck setzt. Und Poe und Udogie sind gut, aber ich finde, du kannst auch immer durch mehr Druck, den du dann noch machst, irgendwie vielleicht auch nochmal die Sache verbessern. Und ja, so ganz billige Sachen, dass du mal jemanden rausnehmen kannst und irgendwie jemand anderen 3 Spiele spielst, um den wieder frischer zu haben und so. Die Kadertiefe fehlt uns auf jeden Fall. Und das haben wir auch alle öfter schon mal durchgerechnet oder gelesen, dass du da auch relativ schnell auf 7 oder 8 Leute kommst, die du eigentlich noch brauchst. Ja? Und dann bist du halt nicht nur beim nächsten Sommer, sondern bist du bei, dann bist du bei den nächsten drei Windows irgendwie, ja. Und dann musst du schon rechnen, wenn du die nächsten drei Windows rechnest, dann musst du Son irgendwie ersetzen. So. Und also solche Sachen, das ist, wie du gesagt hast, das ist eine große Sache, ja. Arsenal, die machen das auch eine Weile. Selbst Guardiola ist im ersten Jahr nicht Meister geworden. Und solche Sachen. Und Klopp hat eine Weile gebraucht. Ja, natürlich, wir reden uns auch ein, weil wir hoffen, wir kommen überhaupt in diese Richtung. Aber der Weg ist ja irgendwie, der ist ja immer so. Ja, du kannst nicht damit rechnen, dass du jemals so hochkommst wie diese drei Mannschaften vielleicht. Oder hast keine Garantie dafür. Aber dass du nicht erwarten kannst von Anfang an, dass es funktioniert, ist irgendwie auch klar, finde ich. Ja, und da muss man eben sagen, solange solche Leute wie, also, ja, aber solange solche Leute wie Emerson oder wie Davis sicherlich auch oder wie irgendwie, ja, letztendlich auch Timo Werner und so eine Rolle spielen, ja. Ich finde, Timo Werner darf eigentlich nichts anderes sein, als gegen einen schwachen, toten Gegner beim Stand von 3 zu 0 in der 80. Minute reinkommen und noch das 4-0 machen. Das ist eine Rolle. Also der ist eigentlich, der muss Nummer 7 oder Nummer 8 in der Offensive sein und eben nicht Nummer 2,5 oder was er im Moment ist. So.
Ich hab das gar nicht mitbekommen, von daher kann ich da jetzt keine substanzielle Aussage zu treffen. Es gab doch vor kurzem so eine Statistik, die irgendwie die Runde gemacht hat, dass Timo Werner von
Ja,
den
stimmt.
Zahlen her der beste Flügelspieler Europas sei, habe ich auch gelesen. Also
Nach Zahlen sieht der unglaublich aus,
kann da
ja.
wirklich nichts zu sagen, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Das war noch, glaube ich, kurz nach dem Newcastle-Spiel, wo ich so gar keinen Bock auf Spurs-related Sachen hatte. Aber da musste ich doch kurz irgendwie schmunzeln, als ich das gelesen habe.
Man ist ja in der komischen
Ja.
Zwickmühle als Deutscher bei dieser ganzen Timo-Werner-Geschichte, oder? Weil wir ja
Ja.
alle, als das losging, gesagt haben, oh nein, bitte nicht, ihr wollt uns so verarschen und so. Und ja, jetzt aber die letzten Monate so, naja, eigentlich, ach komm, der ist doch ganz,
Ist
ja, und
okay.
muss ich anerkennen und so. Und jetzt finde ich, also ich merke das, bei mir kommt jetzt wieder so dieses, ich hab's doch immer gesagt, das geht nicht.
Ja,
Also,
ist nicht
und
gut
wie
genug,
gesagt, er
ne?
macht viele gute Sachen, aber eben ja, was er auch in jedem Spiel, diese zwei, drei
Ja.
riesen Dinge, die er da verhaut, eben so richtig Timo Werner-Style irgendwie. Und das ist
Ja.
auch. Oh, ich weiß
Ja.
nicht, ob ich das auf Dauer ertragen kann, bei meinem Verein den zu sehen. Also wirklich, dann, also vielleicht ist das auch wieder Blödsinn, aber dann lieber irgendein Talent für 15 Millionen, wo du dann sagen kannst, ja komm, der verhaut
Ja,
auch sowas,
finde
aber
ich auch.
der ist halt 21 und, oder der ist 19 und so. Also da würde ich ernsthaft lieber irgendeinen Norweger kaufen oder für was weiß ich wen, ja? So. Ach,
Ja.
ich weiß es nicht, ja. Oder vielleicht hilft uns ja Timo Werner nächstes Jahr auch. Der hat 28 Champions League-Tore. Ja,
Das ist schon ordentlich
Der hat doch
eigentlich.
mal ein,
So
der
viele
hat
haben
doch
das bei uns nicht im
mal
Kader.
29
Ja, der hat
Bundesliga
mehr als
Tore
der
dann in der
ganze
Saison gemacht,
Arsenal-Kader
die.
irgendwie. Das ging doch jetzt irgendwie
Ja.
rum nach dem Spiel. Oh Mann, aber trotzdem, oder? Auf Dauer? Ich weiß es nicht.
Ja, ich es ist auch schon,
Ja, auf Dauer bin ich mir da auch
ich habe ja
sehr
letzte
unsicher.
Woche hatten wir der Folgentitel von der letzten Folge war ja Timo Werner Deal or No Deal und ich hatte dann ja noch schon, glaube ich, ein Plädoyer abgegeben, dass man ihn durchaus verpflichten kann, aber auch mit dem unter Vorbehalt, dass es wirklich eine, dass er wirklich, wie du eben sagtest, eine Backup-Option sein, nur eine Backup-Option sein darf. Also, dass er quasi schon jemand ist, der den Kader auffüllen kann, aber mehr auch nicht. Das war in der letzten Folge quasi mein Plädoyer.
Nee,
Das würde ich auch, würde
kognitiv
ich auch
sehe ich
weiter
das
zu
auch so,
stehen.
aber rein vom Gefühl her lehne
Ja.
ich es ab. Lehne ich selbst die
Ja.
Backup-Version inzwischen ab. Aber das ist dann wahrscheinlich jetzt, so wie
Ja.
andere sagen, Ange out, sag ich jetzt irgendwie nach den Spielen, Werner raus. Aber ja.
Mal gucken, ob er dich nicht noch eines Besseren belehrt bei den
Ja,
kommenden
hoffentlich.
Spielen.
Ja, soll
Doppelpack
er
gegen
machen.
Arsenal.
Gegen Arsenal, ich sehe ihn, das sehe ich richtig, wie er Saliba und Gabriel überläuft und ja, auf
Ja,
jeden Fall.
genau. Das wäre natürlich herrlich, wenn er jetzt ausgerechnet in dem Spiel irgendwie, also seine gute Leistung zeigt. Ja. Ja, diese Positionsfrage, ich habe mich da jetzt noch nicht so tiefer eingelesen, aber ist auf jeden Fall, die wird wichtig im Sommer, wie immer, wie jeden Sommer. Aber genau, man liest da ja auch einige Namen, die da schon so im Umlauf sind. So Nico Williams zum Beispiel wäre ja auf jeden Fall so ein richtiger Statement-Transfer, glaube ich. Und da gibt es immer noch andere Leute, habt ihr ja auch schon drüber gesprochen, Mittelfeld und so weiter. Sind ja einige Namen.
Ich finde, du kannst auch Ederson von Atalanta ja auch noch einen richtig guten holen. Und dann kann ja trotzdem Johnson spielen.
Hätte ich auch nichts gegen,
ja. Und Kulusevski kann irgendwie auch irgendwie spielen. Mal da und so. Ja, gerade wenn wir nächstes Jahr 50 Spiele haben oder so und nicht 41, dann hast du ja doch, du hast, egal ob Champions League oder Europa League, du hast 8 Vorrundenspiele. Ja, da ist viel zu tun. Du hast alleine bis Weihnachten hast du 7, 8 Spiele mehr als dieses Jahr. Also von daher, ich finde es auch nicht verkehrt, irgendwie von mir aus können wir auch nochmal einen Right Winger holen, der irgendwie, ja, Sule und so wird ja immer gesagt oder sowas. Also das da auch richtig spannend, Geld in die Hand zu nehmen. Ja. Aber ich weiß es nicht. Das hatte ich natürlich auch mal geschrieben und du hast es gesagt, was wir mit einem Stürmer wollen, das verstehe ich am wenigsten, ehrlich gesagt. Wenn wir jetzt wirklich richtig viel Geld für einen Stürmer ausgeben. Weil ich finde, das setzt so viele andere Sachen in Bewegung. Wo soll Son spielen? Ja. Richarlison muss verkauft werden. Wenn Son dann auf links geht, was machst du dann? Ja, was macht der neue Super Left Winger dann? Den kaufst du dann nicht und hast dann. Also das verstehe ich nicht, was der Verein sich dabei denkt, was da irgendwie die große Strategie dann ist.
Das hatte ich eben nur noch mal reingeworfen, weil das der ja auch sehr bekannte Journalist Alistair Gold hat das ja geschrieben. Genau. Er hat geschrieben, dass die Priorität des Spurs sollte eben sein, eine Top Nummer 6 und eine Top Nummer 9 zu holen.
Ich habe übrigens schon lange die Tottenham Bubble nicht mehr in derartiger Aufregung gesehen wie nach diesem Artikel von Alistair Gold. Ne? Da waren ja alle sonst wo mit ihrem Kopf. Ne? Die waren ja alle fuchsig bis dort hinaus. Ja.
Ich dachte, dann kommt mal das Statement. Ach so, ich habe mich einfach verschrieben. Ich meinte nicht Striker, ich meinte das und das. Und dann wäre ja alles gut gewesen. Aber das kam ja nicht. Ne? Er hat das schon wirklich auch so gemeint.
Ja, ich meine, wenn man. Ich habe den Eindruck, Richarlison wird uns vermutlich im Sommer verlassen. Ist mein Eindruck aktuell.
Das Ding ist ja auch, ich glaube, das ist halt ein Spieler, den du auch verkauft kriegst. Wahrscheinlich halt nach Saudi-Arabien oder so. Oder genau. So, da gibt es irgendwie Interessenten.
Wenn er das mit sich machen lässt.
Ja, das ist so ein bisschen traurig irgendwie, aber.
Das stimmt.
Ich finde halt, und das meine ich total ernst, du kannst einen Spieler, der Depressionen hat, nicht nach Saudi-Arabien verkaufen. Wer war denn das? Ja. Irgendjemand, der da war, hat doch schon gesagt, dass das, wie furchtbar das ist und man kann nicht raus, man sitzt nur im Auto, seine Frau hasst es und also irgendeiner aus dieser ersten Generation, die da hingegangen ist. So. Und dann kannst du doch nicht, wenn jemand, der sowieso schon nicht klarkommt und wirklich also von Selbstmordgedanken spricht und so. Ich finde, das geht nicht. Also er darf das nicht und ich finde, der Verein darf das auch nicht machen. Du hast eine gewisse Fürsorgepflicht und so, weißt du? Und dann, dann scheiß drauf, dann soll er bei uns bleiben. Dann kauf eine Nummer 9 und lass Richarlison trotzdem irgendwie so, ich will den nicht nach Saudi-Arabien
noch dabei
schicken.
Gönnen würde ich ihm das nun auch überhaupt nicht. Ich mag ihn ja auch sehr gerne, aber so mein Eindruck ist schon so ein bisschen auch mit den Verletzungsgeschichten und so weiter. Dass
ich sehe das auch so, dass man nicht auf ihn zählt.
Vielleicht auch Italien, vielleicht kommt ja, ich meine, die haben kein Geld, aber vielleicht kommt ja auch ein italienischer Verein oder ein spanischer Verein.
Also Italien, die glaube ich ganz muss
nicht ein saudischer sein.
Mit dem, was finanzieller angeht. Also ansonsten vielleicht irgendwo in Südamerika, aber das auch, die haben natürlich auch wahrscheinlich nicht so viel Kohle und auch für seine Karriere, weiß ich nicht, ob das gut wäre.
Italien wäre doch vielleicht wirklich was, ja. Und ich glaube, da könnte er auch gut aussehen. Das ist ja auch immer, wird ja gesagt gerne, dass es ein bisschen langsamer ist vom Spiel her und so. Würde ich besser als Saudi-Arabien finden.
Ja, vielleicht, wenn Inter jetzt ja den Scudetto gewonnen, wenn die vielleicht ein bisschen das Portemonnaie aufmachen können. Ich weiß gar nicht, wie das da bei denen gerade aussieht.
Naja, die waren ja auch immer pleite, oder? Aber ja, gewinnen ja viel.
Ich schaue nicht so viel italienischen Serie A. Ich kann da gerade nicht so sagen, wo er reinpassen würde. Aber ihr habt vollkommen recht. Wäre vielleicht eine ganz gute Sache für ihn. Auf der anderen Seite, wenn Richarlison auch nur, wenn er quasi das replizieren kann, was er in, sag ich mal, November bis Februar für uns gezeigt hat, dann hat er auch durchaus, kann er durchaus auch quasi ein Argument machen, dass er die Nummer 9 der sein sollte für Postecoglou nächstes Jahr. Aber gut, jetzt ganz lange irgendwie verletzt, wobei ja auch immer so, das sind ja auch, ist jetzt auch keine lange Verletzung, an der er da so wirklich jetzt arbeitet, sondern immer nur so kleinere Rück, wie sagt man?
Rückschläge ist nichts Großes.
Rückschläge, Rückschläge, ja. Dass
Ja.
er sitzt dann ja immer mal wieder auf der Bank und dann ist er aber wieder raus, weil es irgendwie doch nicht geht und ja, also komisch.
Ja, aber darum könnte ich mir dann vorstellen, dass vielleicht ein Mittelstürmer kommt, aber man muss natürlich, wenn man einen ordentlichen Mittelstürmer kauft, auch ordentlich, ordentlich ausgeben, ne? Und das wird man wahrscheinlich durch einen Richarlison-Verkauf auch wiederum nicht einnehmen. Also, ja,
Man muss
wie
auch
genau dann die
überlegen,
Pläne
also
des Vereins
Richarlison
sind.
verkauft, da wären wir wieder beim Thema quasi Verlust. Also der hat 60 Millionen Euro gekostet. Also das ist
Jo,
einer der,
stimmt.
ich weiß nicht,
Das vergisst man ja auch schnell
ganz
mal wieder,
knapp
ja.
hinter
Hast
Ndombele
recht.
teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte, glaube ich. Also den jetzt hier für lau irgendwie für 20 Millionen nach Italien abzugeben, das wäre schon ein herber Verlust. Also
Ja, ist also diese ganze Sommerplanung, das wird auf jeden Fall, bin ich mal sehr gespannt, wie das sich weiter gestaltet. Auf wen wir ja jetzt erstmal verzichten müssen, ist Destiny Udogie, der verletzt ist, sich im Training verletzt hat, wie ihr mir gerade mitgeteilt habt. Also ich habe mitbekommen, dass er verletzt ist, aber ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, warum eigentlich? Auf den müssen wir jetzt also in den kommenden wichtigen Spielen verpassen, müssen wir auf den verzichten und ich habe so ein bisschen, ja. Wie groß wird der? Also der Verlust ist mit Sicherheit sehr groß. Christopher Eckes ja doch gerade nochmal. Charlie Eckes, jetzt
Christopher
bin ich schon mit den
Eckes,
Namen
dass er
durcheinander.
jetzt hier zwei Sachen verwechselt.
Sorry, es ist schon fortgesetzte Stunde. Charlie Eckes hat eben auch geschrieben, dass er ja gerade im Hinspiel aß, ne, wirklich Saka richtig gut im Griff hatte, größtenteils. Also gerade gegen, man kann sich schon vorstellen, dass das schon, der wird uns schon wehtun wahrscheinlich, ne?
Ja. Obwohl man, ich meine, was ja auch jetzt immer gesagt wird, so richtig gut war er die letzten Spiele nicht mehr, ja. Sowohl
Auch nicht, nee, das
offensiv
stimmt. Das
nicht mehr
stimmt.
und auch defensiv, ja, doch irgendwie immer mal mit einem Aussetzer und nicht aufgepasst, weil auch das erste Newcastle-Tor, da war er ja eigentlich im Mittelfeld dran, ja. Da muss er ja eigentlich nur verhindern, dass der Ball weitergeleitet wird. Hat ihn eigentlich auch schon, verliert ihn dann aber sofort wieder. So, und das passt ja irgendwie, finde ich, so zu dem, was in den letzten Wochen so ist. Keine Ahnung, der ist auch jung, das erste Jahr Premier League, vielleicht überspielt, vielleicht
Genau.
auch schon. Wurde ja erst, bevor der Verein dann gesagt hat, dass es im Training passiert, wurde ja gesagt, ja, hat er schon seit ein paar Wochen was gehabt. Er hat ja auch mal irgendwie vor einem Monat mal ein Spiel ausgesetzt oder so mit irgendwas.
Stimmt, ja.
So, also ja, von daher, natürlich ist ein Verlust. Mein Gedanke wieder wird ja auch gesagt, was macht Postecoglou? Ich glaube, der lässt einfach genauso weiterspielen und lässt einfach Davis dafür spielen. Das System muss so weiterlaufen. Wird ja gesagt, ja, komm, wir spielen so eine Art Dreierkette, Van de Ven als Linksverteidiger und
Glaube
Dragoschin
ich
oder
auch
so.
nicht dran.
Glaube ich nicht, dass er das macht. Weil dann kommen wieder so viele andere Teile in Bewegung. Es geht darum, die anderen sollen möglichst genau das machen, was sie machen sollen, was er ihnen beibringen so will, was er denkt, was der beste Plan ist. Und dann spielt Davis das halt. Das hat der Davis auch schon manchmal gemacht, wo er dann immer so ein bisschen awkward irgendwie vorm Tor auftaucht und eben nicht Udogi ist und nicht so dynamisch ist und noch nicht seinen Abschluss hat und so, ja. War doch irgendein Spiel, wo er so kurz vor Schluss seinen Kopfball so ewig weit daneben setzt. Das war auch eins der Spiele, die wir verloren haben oder so. Wisst ihr noch? Das war doch, da war Davis
Ja,
eigentlich.
ich erinnere
Ah,
mich
das letzte
aber
Mal Davis fühlt sich irgendwie auch schon wieder ewig her an. Ich war.
also ich erinnere mich nur an sein ja, in Anführungsstrichen Tor, das war ja eigentlich ein Eigentor damals gegen Manchester United, wo Felix und ich im Stadion waren.
Ganz am
Da
Anfang,
wurde er dann ja
ja.
auch spät eingewechselt und hat dann da auch tauchte auch so ein bisschen, wie du es so schon sagst, awkward vor dem Tor auf. Und dann noch unter Zuhilfe von der United-Abwehr hat er dann noch
Ja,
sogar getroffen.
genau. Und ein typisches Tor hat er gemacht gegen Brighton. Bei der Niederlage macht er ja eins der beiden. Da macht Willis das eine Tor und Davis macht so einen Kopfball aus naher Distanz. So ein typisches Tor, was er immer mal macht. Er hat immer so zwei, drei Tore pro Jahr. Manchmal so ein Fernschuss. Aber meistens irgendwie so einen komischen Kopfball, den er so reinmurmelt irgendwie. Ja. Ja, mal gucken. Also natürlich ist das irgendwie für diese Rolle des Inverted Fullbacks, ist das irgendwie ein Downgrade. Ich glaube aber trotzdem, dass wir das sehen werden. Ich glaube, wir werden da keine irgendwie kreativen Lösungen sehen, sondern er ist der Backup, Left Back. Der Left Back ist verletzt, also spielt er.
Ja. Ja.
Ja, dann lass uns doch noch mal kurz zum Abschluss
Genau.
eine, ja, vielleicht keine Prognose abgeben, aber zumindest mal den Blick wagen auf das Wochenende am
Was noch kommt.
Sonntagnachmittagsspiel
Genau.
Tottenham zu Hause um 15 Uhr gegen Arsenal. Das North London Derby steht bevor. Also natürlich freue ich mich, aber es ist natürlich auch immer mit einer gewissen Nervosität und Aufregung verbunden, auf die ich jetzt irgendwie auch verzichten könnte in diesem Saisonendspurt, zumal ja danach auch noch weiteres hartes Programm wartet. Also ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so schlimm wird unter dem Aspekt, dass du hast es eben schon mal kurz erwähnt, Christopher, das ist ein ganz anderer Gegner als jetzt Newcastle beispielsweise. Und das wird uns tendenziell, glaube ich, eher zugutekommen. Es gilt natürlich die enorm hohe Qualität und Arsenal ist einfach so gut eingespielt und eingedrillt, sage ich mal. Das gilt es einfach nicht zu unterschätzen. Und die enorm hohe individuelle Qualität gilt es nicht zu unterschätzen. Ich glaube aber, dass wir genauso wie im Hinspiel auch durchaus die Chance haben, da einen Punkt und vielleicht sogar drei, aber ich will es jetzt auch gar nicht so laut sagen, mitzunehmen. Dafür muss aber wirklich schon eigentlich alles richtig laufen. Und auch so Sachen wie dann im Hinspiel Romero da mit Elfmeter und sowas, oder es war wie Eigentor und dann. War es nicht Eigentor oder Elfmeter? Habe ich das richtig im Kopf?
Es war dieser,
Ja,
genau.
sowas musst du vermeiden. Denn wir haben dann natürlich im Hinspiel das Unentschieden noch einen Punkt mitgenommen, aber ja, das darf nicht passieren. Aber ich glaube, dass man schon sich Chancen ausrechnen darf.
Siehst du das auch so, Christopher, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ein Heimspiel irgendwie. Ich glaube schon, dass das tatsächlich einen Unterschied macht. Also ja, auch statistisch so die letzten Spiele, ja. Und das war ja immer dieser Punkt, selbst immer, wenn wir schlecht waren, haben wir ja eigentlich doch nicht zweimal verloren gegen die. Und also eigentlich war es ja immer so, dass jeder so sein Heimspiel gewinnt, meistens, ja. Dass wir zu Hause gegen die verlieren, kommt nicht so oft vor. Und wir gewinnen natürlich bei denen auch nicht. Diesmal unentschieden gespielt. Ich rechne mir da schon irgendwie was aus. Ich glaube nicht. Ja, gut, jetzt sind sie wieder. Also, und das haben wir ja auch alle gesehen. Arsenal sah in dem Villa-Spiel nicht gut aus und sie sahen auch gegen Bayern nicht gut
Das
aus. Sie
stimmt.
sahen müde aus und die sind auch müde. Und das ist ja dieser Punkt. Die spielen immer mit den gleichen Leuten. Gut, gegen Wolves sahen sie am Anfang auch nicht gut aus. Dann haben sie das Tor gemacht und haben es dann sicher gewonnen. Ja, und heute hier, Max, du hast es ja richtig geguckt. Ich habe es auch nebenbei an, ohne da jetzt irgendwie
Genau,
genau
also so halb,
mitzugucken.
ja.
Ja, Chelsea ist halt auch schwach, so, ja, die kannst halt auch mal überlaufen,
Jesse.
so. Aber Arsenal ist natürlich gut, also keine Ahnung, vielleicht verlieren wir es auch sang- und klanglos 3-0 und sagen dann alle,
Ich
oh
bitte
mein
mich schon
Gott,
wieder.
jetzt ist wirklich ein Problem. Andererseits, so. Die haben, seit dem Newcastle-Spiel haben die 5 Spiele gemacht oder 4? Die haben danach an dem Wochenende gespielt, dann hatten sie das
Ja.
Bayern-Spiel, dann haben sie gegen Wolves gespielt und jetzt haben sie heute gegen Chelsea gespielt. Ja, die haben 4 Spiele gemacht in der Zeit, wo wir gar nicht gespielt haben. Also wir müssen frischer sein. Der Punkt ist natürlich, ja, Frische, ja, wir haben keine Matchpraxis. Das ist ja oft das Problem. So. Andererseits, das ist ein Heimspiel, da wird was los sein. Ich glaube nicht, dass da Madison und Bissouma wieder durch die Gegend joggen werden. Ich glaube, da wird schon ein bisschen mehr Feuer drin sein. Also hoffe ich jetzt einfach mal. Und von
Ja.
daher, mal gucken. Richarlison wird wieder fit sein.
Ich glaube, dass wir nach dem Wochenende schon ein bisschen mehr Aufschluss darüber haben, wo die Reise am Ende der Saison hingehen wird. Wenn Aston Villa gewinnt und Tottenham verlieren sollte, dann
Dann ist
wird
es
die Lücke
durch.
dann doch irgendwie immer weiter. Und es sieht ja jetzt auch nicht danach aus, dass die Premier League 5 Startplätze für die Champions League bekommt. Das heißt, ohne jetzt da irgendwie definitive Aussagen treffen zu wollen. Also ja, es kann auch danach noch was passieren, aber wir werden zumindest schon mal so ein Gefühl dafür bekommen. Und ich glaube, das ist jetzt kein Fass, was ich jetzt noch in der Folge aufmachen will. Das können wir irgendwann nochmal diskutieren und kann Christopher da ja auch du dich dann beteiligen mit in der Form von einer Sprachnachricht. Aber ob das dann am Ende so schlimm ist, wenn wir in der Europa League landen oder ob man nicht vielleicht sogar lieber in der Europa League spielt, ja, das wurde jetzt auch in der letzten Woche, glaube ich, viel diskutiert. Das ist ja generell witzig. Irgendwie nach dem Spiel gegen Forest ist man dann wieder ja in die Top 4 vorgedrungen, hatte dann auch wieder das Spiel in weniger als Villa und alles sah so gut aus und Friede, Freude, Eierkuchen und dann verliert man 4-0 gegen Newcastle. Aston Villa gewinnt parallel und auf einmal ist irgendwie Untergangsstimmung und
Ja.
wir spielen Europa League und wir verdienen es nicht in die Champions League und es ist so viel besser, dass wir Europa League spielen, weil wir eh so scheiße sind. Und irgendwie gefühlt wieder
Ja.
alles wieder schlimm und ja, ich glaube, dass wir nach dem Wochenende ein bisschen mit bisschen mehr Sicherheit sagen können, wo es hingeht, aber auch noch nicht finale Sicherheit. Und dann kann man sich vielleicht auch nochmal darüber Gedanken machen, was denn letztendlich in Anführungsstrichen besser ist.
Ich glaube aber, das Spiel ist auch wirklich wichtig. Wenn wir sang- und klanglos verlieren, ja, dann holen wir auch bei Chelsea nichts. Das ist ja dieser, ja, Punkt. Und dann sind wir wirklich in so einer Spirale drin. Danach kommt Liverpool. Da musst du eigentlich davon ausgehen, dass da nichts wird. So, Ich glaube, wenn wir gegen Arsenal was holen, gewinnen wir auch bei Chelsea. Weil die sind wirklich schlecht. Also das, gut, ich weiß, wir finden immer einen Weg, da auch schlecht zu sein und gegen die zu versagen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall, also ich, ja, würde ich mal behaupten, je nachdem, wie das Arsenal-Spiel ausgeht, so geht auch das Chelsea-Spiel aus. Und dann bist du in einer ganz anderen Position. Spiel gut und hol einen Punkt gegen Arsenal, gewinnst du gegen Chelsea und dann bist du in einer besseren Position und dann gehst du mit viel mehr Rückenwind in diese letzten Spiele. Wenn wir die nächsten beiden Spiele verlieren, dann ist aber echt gute Nacht, weil dann verlierst du bei Liverpool auch. Ja, und dann hast du 4 Niederlagen am Stück. Und dann ist aber hier,
oh Mann, ey,
Kohlen in Not.
Dann brennt alles, ja, wirklich, ja, mal wieder.
Ich habe übrigens...
Ja, daran wollen wir nicht, darüber wollen wir nicht nachdenken.
Ich habe übrigens jetzt die Tage gelesen, es gibt noch eine irgendwie einprozentige Chance, dass England dann doch 5 Startplätze bekommt, und zwar indem Aston Villa alle verbleibenden Spiele gewinnt und die deutschen Mannschaften und die, also die deutschen Mannschaften dürfen also Dortmund, Bayern und Leverkusen dürfen maximal 2 Unentschieden holen. Also wenn sie drei quasi in den jeweiligen Halbfinals 3 Unentschieden holen, dann ist schon vorbei. Also wenn die deutschen Mannschaften jetzt alle Spiele verlieren, und damit meine ich jetzt wirklich Hin- und Rückspiele, weil das wird ja einzeln verrechnet, und Aston Villa alle verbleibenden Spiele gewinnt, also die Conference League gewinnt, dann würde England tatsächlich noch den 5. Platz bekommen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht passieren wird. Wobei, wer weiß...
PSG. Das ist ja echt einigermaßen verrückt, dass diese Bundesliga, ne?
Ja, es ist.
In 50 plus 2 haben sie es auch gerade gesagt, dass ausgerechnet diese Bundesliga in dieser Saison, wo wirklich zwei gute Teams gibt und der Rest irgendwie für ihre Verhältnisse eine katastrophale Saison spielen, die meisten, dass ausgerechnet diese Bundesliga so viele europäische Startplätze bekommt, ist schon einigermaßen verrückt. Also, naja.
Und das ist wieder, das sagt man ja neulich auch schon, dass das halt das Jahr ist, wo ich bin mir absolut sicher, dass in den nächsten 10 Jahren die Premier League immer diesen 5. Startplatz kriegen wird.
Mit Sicherheit, ja.
Und in dem Jahr, wo wir 5. sind, halt nicht. Ich bin mir auch sicher, dass der englische Vertreter immer die Conference League gewinnen wird. Ja, letztes Jahr West Ham, dieses Jahr Aston Villa, weil die einfach die in dieser Conference League die beste Mannschaft sind. Und das, also was weiß ich, 2/3 der Fälle wird der Premier League Vertreter die. So, nur wenn Tottenham halt dabei war, dann nicht. Und so. Also wir haben schon ein ziemliches Talent dafür, uns dumm anzustellen. Das muss man ja mal sagen. Also als Verein. Da findet der Verein wirklich schon immer zu neue Wege, irgendwie sich wieder den dümmstmöglichen Ausgang herbeizuführen. So, aber so ist es halt.
Tja, wirklich.
Ich glaube, dass wir an dieser Stelle zum Ende kommen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war eine große Freude aufzunehmen. Wir haben eine Vielzahl von Themen besprochen. Ganz viele Dinge auch nur im Nebensatz erwähnt. Aber vor allem auch jetzt über die zuletzt eher schlechten Leistungen gesprochen. Aber gleichzeitig, das finde ich auch sehr gut eingeordnet. Es hat mich sehr gefreut. Ich weiß nicht, wie steht es inzwischen bei Arsenal? Immer noch 5-0?
Immer noch 5-0, glaube ich, genau. Hat sich nichts getan. Waren ein, zwei Mal sogar kurz vorm 6-0. Also.
Ach Gott. Naja. Es hat mich sehr gefreut, mit euch beiden aufzunehmen.
Das jetzt nur mal, weil wir da gerade drüber reden, habe ich jetzt auch gelesen, dass Leute sagen, ja, die werden doch sowieso in den nächsten Jahren Meister, dann sollen sie doch dieses Jahr schon Meister werden, dann haben wir es hinter uns. Das ist völlig falsch. Es muss verhindert werden. Ich glaube auch, dass die irgendwie in den nächsten Jahren Meister werden. Aber wenn sie nächstes Jahr Meister werden und dieses Jahr schon Meister waren, dann sind sie schon zweimal Meister. Deshalb, das muss verhindert werden, dass die Meister werden. Es wird sowieso furchtbar, weil die sind gut und jetzt fällt das 6-0.
Ernsthaft?
Nee, Martinelli. Oh, ist halt
schade.
Auch
jetzt hätten sie es ja aber auch wirklich verdient. So richtig.
Also das ist, das wird sowieso so furchtbar mit denen und ihrem Erfolg, ja. Und das ist, wäre nur, ich bin dafür, jeden weiteren Zusammenbruch zu haben. Und ich bin auch dafür, dass Guardiola verlängert und dass die nochmal 600 Millionen aus den Emiraten kriegen und so. Alles, um das zu verhindern. Irgendwie. Es ist, dieses jetzt schon abzubuckeln und zu sagen, ach, wir können doch da eh nichts machen, ist total die falsche Einstellung. Das muss verhindert werden und deswegen, wie auch immer, mit Manchester City halt, ja.
Ja, also Manchester City ist jetzt mal wieder die...
Die einzige Hoffnung des Abendlandes.
Die einzige Hoffnung, dass uns das diese Saison zumindest noch erspart bleibt. Und vielleicht, haben wir schon drüber gesprochen, ein gewisses Wörtchen reden wir da ja auch noch mit. Also eine gute Leistung am Sonntag und dann Urlaub machen ab dann. Na gut, gegen Sheffield und gerade gegen Burnley können Sie bitte auch noch gut spielen. Burnley. Weil das wäre auch bitte, da sind wir nämlich im Stadion tatsächlich. Aber sonst, die anderen Spiele können Sie gerne schon mal frühzeitig in Urlaub gehen. Hätte, glaube ich, keiner was dagegen.
Ach ja.
Ich überlasse dir das letzte Wort, Max. Wir gehen jetzt leider nicht in Urlaub, aber wir machen die Folge hier zu.
Ja, ihr seid ja hier richtiger, ihr seid ja beide im Gegensatz zu mir, vollen Student, beide arbeitstätige Menschen. Obwohl ich heute auch einen langen Tag hatte, muss ich sagen. Ich habe es auch ein bisschen gemerkt, aber es war trotzdem eine sehr schöne Aufnahme, fand ich. Immer schön, wenn du dabei bist, Christopher, müssen wir.
Ja.
Na, jetzt schon wieder, haben wir schon gesagt, eine ganze Weile her, müssen wir häufiger machen. Hast du noch irgendwas zu sagen?
Nee, eigentlich nicht. Worte, ich habe genug Fazit. Gesagt. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr mich hattet. Bin immer gern dabei. Meldet euch, wenn es was gibt und wenn ihr jemanden braucht, bin ich gern dabei. Ja, und schauen wir mal. Und dann mal gucken, was nächste Woche ist. Ich glaube, mal gucken. Weil du das eben so gesagt hast. So, ich könnte mir vorstellen, dass es auch ganz furchtbar wird, nächste Woche eine Folge aufzunehmen irgendwie.
Das wollte ich gerade sagen. Jetzt hatten wir schon nach dieser Folge keine Lust. Was meinst du, wenn wir jetzt ordentlich verlieren, wie das nächste Woche aussieht?
Nächste Folge 4-0 an der Late kommt dann im Juli.
Nicht dieser Heimspiel.
Genau. Wir machen dann erst wieder eine Folge für den Transfersommer. Wir gehen auch
nächste Folge ist der Saisonrückblick dann.
Aber dann noch das Schlusswort von mir dazu. Ich finde das auch so komisch und natürlich reden wir so und natürlich ist es blöd, wenn es nicht läuft, darüber zu reden. Aber der Punkt ist doch auch irgendwie, das kommt mir im Internet dann oft so vor, als wenn die Leute irgendwie so darunter leiden, wenn wir verlieren, wenn wir nicht jedes Spiel gewinnen. Und ich meine, wir sind sehr gut. Wir sind das viert- oder fünftbeste Team in der Premier League, ja, in der besten Liga der Welt. Irgendwie, wir sind wahrscheinlich irgendwie in Europa eins der 20 besten Teams, also eins der 20 besten Fußballteams der Welt. Wir spielen guten Fußball, wir haben gute Spieler, wir gewinnen die meisten Spiele. Ja, das ist ja auch so. Das ist ja immer dieser Punkt, was gesagt wird, ja, sei mal Fan von Sheffield Wednesday oder sowas. Ich weiß, das hilft immer nicht, wenn du so und vielleicht auch bei den Engländern immer noch, wenn die dann ihre Leute auf Arbeit und in der Schule und so. Aber also ich denke dann immer so, und online ist natürlich alles, ja, da wird alles verstärkt und so.
Genau.
Aber, kommt mal alle klar irgendwie so, finde ich dann immer. Es ist doch alles okay. Und dann ist jetzt auch wieder, ja, Opa erzählt vom Krieg, aber in 90er Jahren und bis Harry Redknapp oder na gut, bis Martin Jol war es immer alles scheiße. Da haben wir mehr Spiele verloren als gewonnen und sind 14. geworden am Ende und sowas. Ja? Und vielleicht ist es deshalb dann so, dass ich eigentlich denke, och, ist doch eigentlich alles ganz cool. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja? Und dann aber alle so, oh, wir haben in Newcastle verloren und gegen Fulham. Ja, Mann, ey, ich habe uns zu Hause gegen Wimbledon verlieren sehen.
Teile ich total. Ich glaube, das ist, was gerade so in letzter Zeit so ein bisschen den Unmut auch nochmal erzeugt, ist so die Unbeständigkeit. Also, dass man halt wirklich, dass man einfach nicht weiß, was man bekommt.
Ja.
Also, ich glaube, dass wir jetzt auch gerade wieder gegen Newcastle ja auch dann irgendwie so eine Performance außerhalb der Reihe und ich weiß nicht. Also, ich glaube, dass man sich besser damit abfinden könnte, wenn man irgendwie jedes Wochenende die gleiche Leistung abrufen kann und dann gewinnen halt manche Spieler und manche verliert man, aber das konnten wir halt in letzter Zeit nicht. Ja, aber das trägt halt dazu bei.
Ja, und aber auch, dass wir es halt alles gucken, dass wir jedes Spiel sehen, dass wir davor ewig lesen, dass wir danach die ganzen Spielberichte lesen und so. Ja, dieses, dass du dich zu viel damit beschäftigst irgendwie und so.
Ich eben
so
sagen, dieses Mikro, das tatsächlich,
Mikroanalytische, was du da hast und so, ja. Und ja, dann so. Aber dieser Punkt, natürlich, ja, die sind unbeständig, aber Ja, so ist es halt, weißt du? Das ist, ich meine, hier Hertha und so. Also
Ja.
es ist auch mit allen Fußballvereinen so. Außer halt ganz wenige, die aber, ja, es ist halt, ich weiß, das hilft nichts und das hilft mir auch nichts. Und wenn wir am Wochenende 3-0 verlieren, hilft mir das dann auch nichts. Aber irgendwie so allgemein irgendwie mal sagen, ey, kommt mal alle klar und es ist alles auch nicht so wild und wir sind auf einem guten Weg und so. Und natürlich hat dieser Weg Schlaglöcher und man kommt vielleicht auch mal ab oder man muss sehen, was man noch irgendwie so, aber insgesamt ist es ist doch besser als vor einem Jahr so. Und
Ja, auf jeden Fall.
das
Das muss
so.
man sagen. Ja,
Es ist eigentlich besser als
absolut.
auch in irgendwie seit 2019. Ja, eigentlich seit diesem Champions League Run. Alles, was danach kam, war deutlich schlechter als diese Saison. Und da so, das muss man auch mal. Also, ich weiß auch nicht, was ich meine. Vielleicht auch so ein bisschen Demut irgendwie, dass man das mal einzieht bei der gesamten Fanbase. Und
Ja.
das so,
Man
ja.
hat halt
Ja.
immer irgendwie den, man hat immer natürlich den Vergleich vor Augen mit anderen Vereinen. Du hast es eben schon gesagt, dass man halt so, dass wirklich, du kannst unendlich viel konsumieren an Fußballnachrichten, an Statistiken, kannst dich zu jedem kleinsten Scheiß, kannst du dich bis ins letzte Detail informieren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das natürlich schon auch zwecks dieses Podcasts halt auch teilweise mache, einfach weil ich vorbereitet sein will. Aber auch jetzt gerade bei so einem Spiel wie Newcastle habe ich dann auch wirklich nach dem Spiel mich da so ein bisschen emotional distanziert und gesagt, so, ja, ich ziehe mir jetzt nicht noch alle Podcasts rein und lese mir jetzt nicht noch alle Spielberichte durch. Ich habe gesehen, das war nix. Und wenn wir jetzt hier aufnehmen, dann werde ich mich noch mal ein bisschen damit beschäftigen. Klar, einfach um auch fundierte Meinungen zu haben. Aber allein von diesem emotionalen Aspekt, den du ja gerade auch angesprochen hast, dass dann viele gerade auch online nach den Spielen immer sehr emotionalisiert sind, da versuche ich ganz bewusst Abstand von zu nehmen und auch eben das Ganze, diesen ganzen Medien Zirkus nicht zu konsumieren. Das funktioniert auch gut, als dass ich dann nach den Spielen, natürlich bin jetzt nicht glücklich, dann, wenn wir jetzt 4-0 von Newcastle deklassiert werden, aber dann auch relativ schnell sage, ja gut, pff, komm, ist jetzt so, sprechen wir dann nächste Woche drüber oder ein paar Tagen drüber und dann schauen wir aufs nächste Spiel. So, also ich bin da auch, ich würde mich da als eher, ja, genügsam Fußballfan bezeichnen. Ich muss auch, das ist ganz witzig, ich habe wirklich in meinem Dasein als Fußballfan habe ich noch nie irgendwie einen Titelgewinn mich freuen können. Ich bin ja gebürtiger Kölner und bin schon mit dem FC sozialisiert worden und dann jetzt auch seit vielen Jahren Tottenham. Also ich meine, Deutschland ist 2014 Weltmeister geworden. Das war so mein einziger glücklicher Moment in meinem Fußballdasein. Und dann bin ich ja seit einigen Jahren noch relativ großer Basketballfan von den Telekom Baskets Bonn. Und ich habe letztes Jahr dann mal gemerkt, haben letztes Jahr die Champions League gewonnen. Und das war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich so komplett vollendet war, irgendwie als Fan. Ich hatte das vorher noch nie, dieses Gefühl. Und im Fußball fehlt es mir auch noch weiterhin. Ich frag mich, wie das so ist, so Fan von Manchester City zu sein. Also wie funktioniert das? Naja.
Ja, nee,
Oder Fan halt
könnte
von
ich mir
so
auch nicht
einem, also
vorstellen.
nicht, vielleicht nicht mal von so einem Seriensieger zu sein, sondern irgendwie auf einmal wirklich was Großes zu gewinnen. Ja, sag jetzt Leverkusen oder Leicester oder sowas. Ja, irgendwie, dass so dieses, also und eben nicht jetzt nicht in irgendeinem Pokal zu gewinnen, sondern wirklich Meister zu werden. Also das ultimative Ding zu holen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Was machst du
Nee,
dann? Machst du dann
ich auch
Schluss?
nicht.
Ist dann irgendwie, war's das? Ist irgendwie so.
Wie feiert man dann adäquat, ne? Was macht man dann? Also
Dann sitzt
irgendwie.
man zu Hause und dann sitzt man so
Ja.
wie in diesen Memes irgendwie so
Ja.
rum und weiß nicht, was man mit sich anfangen soll.
Wahrscheinlich ist es auch nicht. Ich
Ja.
kenne relativ über meine Frau und ihre Familie relativ viele Stuttgarter. Und die haben das ja immer mal, ja? Also 2007 oder so. Oder also früher hatten die das immer
Stimmt,
mal.
ja.
Und die erzählen da auch ganz, ganz glücklich drüber und hassen aber alles, was danach kommt, irgendwie. Also, das ist ja eben auch der Punkt. Du bist dann, du willst ja immer mehr wahrscheinlich irgendwie, ja. Es ist dann eben
Genau.
doch nicht gut. Du kannst dich nicht an diesem Feuerchen wärmen, irgendwie, was damals war. Oder denken Wolfsburger immer noch an 2009 und alles ist egal, alles, was seitdem gekommen ist, weil du kannst immer noch an Dzeko und Grafitsch denken und alles ist wieder gut. Vielleicht ja irgendwie, weißt du? Vielleicht ist das für alle Zeiten dann. Das ist irgendwie, aber das werden wir alles nie
Das ist wirklich,
wissen.
das ist, ja, Ich meine, wir werden hier philosophisch, aber es ist wirklich interessant. Du siehst es ja auch bei Frankfurt gerade.
Ja.
Wie verzweifelt sind Frankfurt-Fans aktuell? Wie niedergeschlagen und toxisch auf Twitter und so weiter sind Frankfurt-Fans gerade?
Obwohl sie Sechster sind.
Und das würde man doch wirklich annehmen. Wie wird das? Sorry, wiederhole mal.
Weil, obwohl sie eigentlich Sechster sind, was ja für ihre Verhältnisse eigentlich total in Ordnung ist.
Total, ja. Und ich stelle mir so vor, wenn Hertha mal in Europa, oder selbst wenn Tottenham Europacup gewinnt, dann ist ja, würde ich sagen, okay, nächsten 15 Jahre ist genug. Und bei Hertha würde ich sagen, für die nächsten 100 Jahre ist genug, das reicht schon. Aber das ist schon interessant, ne? Also anthropologisch, gehen wir hier ins Anthropologische auf jeden Fall. Aber
da müssen wir halt
man lässt sich eben schnell auch anstecken, ne? Ja. Gerade bei Twitter und so, also... Das ist vielleicht
auch ein Problem, oder? Ich meine, es ist wichtig, ihr habt ja am Anfang ja gesagt, dieses mit dem Treffen und in Deutschland, das sind nicht so viele. Deshalb ist Twitter natürlich wichtig zum Vernetzen, dass man überhaupt mit Leuten redet, ja, weil wir alle uns herum nicht so viele Tottenham-Fans haben, die wir im realen Leben irgendwie treffen. Und deshalb ist das schon wichtig. Andererseits ist eben bei Twitter natürlich das Problem, dass du da auch diese ganzen Verrückten hast und dass dir natürlich auch diese Meinungen immer nach oben gespült werden und dass halt Leute auch einfach Quatsch schreiben, um Resonanz zu erzielen und so, ja. Und dass man sich aber auch da total drüber aufregt irgendwie, ja, und dass das natürlich wirkt dann auch und so. Aber ja, es ist ja auch nicht die reale Welt so. Aber andererseits, wir sitzen hier in Deutschland, wir haben die reale Welt halt nicht, ja. Wenn du in London lebst oder so, ja, dann hast du es in deinem normalen Leben und dann bist du nicht darauf angewiesen, dich mit irgendwelchen Freaks im Internet auseinanderzusetzen. Und uns bleibt halt nicht groß was anderes übrig, so. Aber das ist natürlich... ist irgendwie dann immer auch so ein bisschen eine schiefe Perspektive, die wir da alle haben. Ja, na gut.
Ja, absolut.
Jetzt haben wir sogar noch so ein bisschen Seelenkunde hier gemacht. Ja, genau.
Ja, aber ist doch auch ganz gut, weil wir es ja schon ein, zwei Mal eben auch gerade angesprochen hatten und das ja auch immer mal wieder Thema ist, wie so, wir reden ja schon immer recht viel über Twitter, was ja eigentlich zwangsläufig auch ist, weil sich eben viel bei Twitter für uns auch abspielt, aber... Ja. Ja, da ist wichtig, sich nicht irgendwie, auch nicht die Liebe zum Fußball und nicht die Liebe zum Verein oder sowas kaputt machen zu lassen, weil auch das ist ja irgendwie dann schon, da so ein bisschen Distanz zu gewinnen und sich eben genau mal einen Schritt zurückzugehen und sich überlegen, worum geht es eigentlich alles und ist das nicht doch alles okay, so wie es jetzt gerade ist?
Ja.
Und ist die Niederlage, so frustrierend wie sie jetzt auch war, wirklich der Untergang der Welt? Das tut, glaube ich, schon mal ganz gut.
Und mit diesen weisen Worten beende ich jetzt hiermit diese Folge, die sehr viel Spaß gemacht hat und jetzt zum Ende noch ein klein bisschen philosophisch wurde. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Schreibt uns gerne Feedback, Kommentare, Anmerkungen und so weiter. Da freuen wir uns immer. Habt eine schöne Woche und come on you Spurs!
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.